Nein, ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
Nee, es ist ein Feiertag.
Ela, das also schneidest du raus, bin, ne?
Nein.
Wie immer, wenn wir Fehler machen.
Hallo und willkommen zur neuen Runner's World Podcast Folge. In dieser Folge machen wir einen kleinen Ausflug in den Spitzensport. Und zwar hat ja in den USA schon die Leichtathletik-WM stattgefunden und im August wird in München die Leichtathletik-EM stattfinden. Das heißt, in dieser Folge machen wir einen kleinen Rückblick auf die WM und gucken aber auch schon mal drauf, was bei der EM so passieren könnte und wer die Favoritinnen und Favoriten sind. Darüber unterhalten sich in dieser Folge Martin Grüning und Henning Lehnertz. Und vorab haben wir auch schon bei einigen Athletinnen und Athleten nachgefragt und sie um Statements gebeten. Das heißt, in dieser Folge gibt es auch O-Töne der Sportler und Sportlerinnen. So, jetzt seid ihr bestimmt schon gespannt und deswegen geht es jetzt auch direkt los mit dieser Folge. Ich bin Ela Wildner und ich und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Ach, du kennst dich aus, merkt man.
Sechskant. Achtkant. Wie heißt die nochmal? Vierkant.
Kreuzschlitz.
Das ist halt Fahrrad, davon habe ich keine Ahnung. So, lass uns mal über die WM reden in Eugene. Und ja, das machen wir doch heute.
Ne? Ja, heute.
Und dann daran gekoppelt eine Vorschau auf die EM in München.
Genau, wir machen eine WM-Rückschau und EM.
Ich glaube, es kann nur besser werden. Kann man in alle Richtungen nur sagen.
Ja. Ela, möchtest du noch was Generelles, bevor wir starten, zur Aufnahmesituation hier sagen?
Och, das ist aber blöd so. So wollte ich das nicht hier rummeckern, so, dass wir eine Baustelle vor der Tür haben und dass das Mikro die letzten zwei Wochen kaputt war und deswegen leider irgendwie ein Rascheln zu hören war. Irgendjemand schrieb, er hat dann die Kinderrassel ans Mikro gehalten.
Oje, oje.
Das tut uns natürlich sehr leid und wir arbeiten mit bestem Wissen und Gewissen daran, das zu verbessern.
Wird besser, ich glaube auch.
Aber heute nicht.
Heute nicht. Wenn die gleich anfangen, draußen zu sägen und zu bohren, da können wir nichts für.
So, Achtung, jetzt kommt der Hammerüberleitung. Baustelle.
Der Hammerüberleitung?
Die Hammerüberleitung. Baustelle. Baustelle Deutscher Leichtathletikverband.
Oh,
in
nicht
Eugene.
Schlecht.
Ja. Ganz schlecht abgeschnitten.
Ja. Haben ganz schön auf den Sack bekommen.
Vermutlich, nein, nicht vermutlich. Das schlechteste Abschneiden des DLVs bei einer WM ever.
Zwei Medaillen.
Malaika Mihambo im Weitsprung und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen.
Ja.
Und ansonsten nicht so viel los. Trotzdem, wie geht's dir? Mir ist das eigentlich wurscht. Also ich begeistere mich tatsächlich an, natürlich vor allem an den Mittellandstreckenrennen. Und da ist mir das ziemlich egal, ob wir da als Deutsche eine Medaille holen oder nicht. Ist wirklich so.
Also, nee, ist mir auch völlig egal, muss ich zugeben. Ich freue mich über gute Leistungen und fieber mit manchen Athletinnen und Athleten mit und mit anderen eben weniger. Da hat man ja so seine Präferenzen. Freue mich über manche Disziplinen mehr als über andere. Aber
und manche Athletinnen und Athleten finde ich weniger sympathisch und manche sympathisch.
Genau, so also, wie es halt ist im
das
Leben.
Das hat so mit der Nationalität wenig zu tun.
Nee, genau. Medaillenspiegel und dieses Nationaldenken finde ich auch irgendwie ein bisschen überholt.
Ah ja.
Ich weiß es nicht. Also
geht mir auch so.
Das also, könnte von mir aus auch ohne diesen wir schicken drei Athleten in einer Disziplin dahin.
Ich finde, man sollte jeden, der irgendeine Qualifikation geschafft hat, dahin schicken.
Ja.
Und wenn dann da, das ist noch ein anderes Thema, und wenn dann da irgendwo gemotzt wird, dass da Steuergelder dabei draufgehen, dann muss ich sagen, das ist lächerlich.
Ja, das also war ja so eine Bildkampagne, ne, die ich so am Rande verfolgt habe. Ich habe mir die Artikel da nicht durchgelesen, aber ich habe
völlig bescheuert. Ja. Also wir schmeißen ganz woanders Geld aus dem Fenster.
Aber es ist ja auch, man kann ja meckern, dass keine Leistung gebracht wird, aber gleichzeitig dann meckern, dass kein Geld reingesteckt oder dass zu viel Geld reingesteckt wird, ist ja bekloppt. Man muss ja irgendwie das System fördern, um dann auch Leistung einfordern zu können. Und wenn das eine nicht stattfindet und das andere nicht stattfindet, dann funktioniert es ja nicht. Von daher, und so gut geht es der deutschen Leichtathletik finanziell auf jeden Fall nicht. Nee. Also da können die ganzen Profis, in Anführungsstrichen, die ja im Zweifel gar keine Profis sind, sondern ja immer noch gucken, wie sie ihr Geld zusammenbekommen, ja echt ein Lied von singen, dass sie eigentlich da nicht genug Förderung bekommen.
Ich würde aber sagen, dass tatsächlich der Spagat zwischen WM, vier Wochen später EM zu Hause, größtenteils nicht gelungen ist und auch nicht gelingen kann. Also du kannst nicht zwei Höhepunkte innerhalb von vier Wochen
schaffen. Ja, die Planung da ist schwierig.
Das ist wirklich schwierig. Das ist das eine. Und natürlich liegt dann der Fokus auf der EM in München für eine deutsche Läuferin oder einen deutschen Läufer. Das ist für mich ziemlich klar.
Also, dass du dann auch so, also, dass man selbst im Zweifel diese Gedanken hat, als Athlet, als Athletin, die sowohl in Eugene startet als auch in München, dass man da vielleicht den Fokus eher auf die EM legt, wo man größere Chancen hat und sich dann vor Heimpublikum zu zeigen, kann ich verstehen. Aber es wurde ja auch vielerorts dann so geäußert. Und das ist dann schwierig, ne? Dann war so die Wahrnehmung, die WM ist unwichtiger als die EM, was ja erstmal gar nicht so sein kann, weil eine WM sollte eigentlich immer wichtiger sein. In dem Fall ist es natürlich was Besonderes, dass sie in München stattfindet, was dann natürlich vor der Haustür ist für viele und eine ganz andere Bedeutung hat. Das kann ich verstehen, aber das dann so zu kommunizieren, ist schwierig.
Was mich echt betroffen gemacht hat, betroffen ist ein großer Ausdruck, aber was ich richtig problematisch fand, war die Zuschauersituation. Also es war ein kleines Stadion mit 30.000, für 30.000 Zuschauer. Es waren im Schnitt 12.500 Zuschauer da. Mhm. Das ist echt ein Abgesang. Die USA sind die führende Nation, gerade in der Leichtathletik. Also nur was Zuschauer betraf, war es ein Desaster.
Aber das betraf ja vornehmlich diese Morgensessions, die in den ersten Tagen noch stattfanden. Ich glaube, nachmittags waren auch oft die Abendsessions waren oft ausverkauft auch.
Ja, wir hatten ja schon im Vorfeld darüber diskutiert. Die Preise waren, Das hattest du ja auch mal eruiert, die waren extrem hoch. Mhm. Es gab zwar auch im Vorverkauf, habe ich dann nochmal geguckt, für $25 Karten für die Morgen-Sessions, aber grundsätzlich waren die Preise scheinbar zu hoch. Aber was natürlich auch war, an der Marathonstrecke war toteste tote Hose. Ne? Da war gar nichts
los. Vor allem beim Frauenrennen.
Also auf den letzten 400 Metern vom Ziel, da standen die in einer Reihe, vielleicht meinetwegen auch zweier Reihe, und sonst war kein Mensch an dieser Strecke.
Ja, das ist natürlich halt eine kleine Stadt. Eugene hat wie viel Einwohner?
175.000.
Genau, das ist eine relativ kleine Stadt. Da gibt es dann einfach nicht die Massen, die vor Ort sind.
Ja, aber trotzdem. Also da war wirklich auf dieser 14-Kilometer-Runde, da war gar nichts los.
Dafür fand ich cool, die ganzen Jungs und Mädels, die dort in der Leichtathletik aktiv waren, haben scheinbar ihr Training neben der Marathonstrecke gemacht und sind immer wieder große Teile mitgelaufen. Das konnte man dann im Fernsehen, im Livestream ganz gut verfolgen.
Ja.
Das fand ich ganz cool. Das hatte so einen dörflichen Charme, der natürlich eigentlich bei einer WM so ein bisschen fehl am Platz ist.
Finde ich auch.
Aber ich fand's amüsant. Aber klar, dann auch der Unterschied Sonntag, Männermarathon. Da war noch ein bisschen was los. Der Frauenmarathon am Montagmorgen um 6 oder 7.
15, ja.
Da war natürlich dann tote Hose, weil die Leute ja auch zur Arbeit müssen. Das war blöd geplant einfach. Also es hätte man beides am Wochenende machen können oder beides direkt hintereinander oder wie auch immer. Also
ja, war schon erschreckend. Und da wir ja immer den Bezug WM zur EM ziehen wollen, ich bin gespannt. In München gibt es ja einen 10-Kilometer-Kurs durch die Münchner City.
Ja.
Der ist wirklich sehr szenisch gelegt.
Mhm.
Findet alles auch an einem Montag statt. Allerdings ist das ein Feiertag in Bayern, aber nur in Bayern.
Ach, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Ach, wirklich? Was feiert ihr denn?
Ja.
Okay.
Genau.
Irgendwer ist gestorben und wieder auferlebt.
Schiete. Shame on me. Ich bin doch katholisch mal erzogen worden.
Nee, ich auch, aber bayerische Feiertage.
Ich hatte mit Katha Steinruck gesprochen und die befürchtete, dass da auch in München nichts los sein wird an einem Montag um die Mittagszeit. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel los sein.
Ja, das ist auch der Grund, warum man es auf den Mittag gelegt hat. Fernsehzeiten nehme ich an und dann Zuschauer.
Oh je, dazu kommen wir später.
Ja, dazu kommen wir noch, aber ja.
Aber ich glaube, München wird besser als Eugene. Aber die deutschen Meisterschaften dieses Jahr in Berlin haben uns gezeigt, in dem großen Olympiastadion verloren sich am Sonntag der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften keine 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Also ich befürchte, München, Olympia, altes Olympiastadion, passen auch etwas über 60.000, glaube ich, noch rein.
Die Preise sind ein bisschen angemessener. Also es ist immer noch so, dass man sich überlegt, wenn man irgendwie jetzt mit, ich sag mal, die typische Familie irgendwie, zwei Eltern, zwei Kinder, da hingeht, dann ist man schon echt viel Geld los, so, je nachdem, wo man sitzen möchte. Aber ist es auf jeden Fall nicht vergleichbar mit Eugene.
Ich glaube, wir werden sonst zu lang. Aber eins muss ich noch sagen, was war der absolute sportliche Höhepunkt? in Eugene war der 400 Meter Hürdenweltrekord.
Ah, okay.
Oder? Von Sydney McLaughlin.
Ich wollte jetzt wissen, was du als Höhepunkt abgespeichert hast.
Ja, also sportlich, muss man sagen, so von der Leistung her 50, 68, das ist ehrlich gesagt, das ist wieder ein neues Thema.
Ja. Aber sie hat zum dritten Mal den Weltrekord in diesem Jahr gebrochen, ne? Ja. Ihren eigenen. Ja, quasi zweimal, ja, wenn ich das richtig abgespeichert habe.
Aber da wird mir Angst und Bange, ehrlich
gesagt. Das ist krass.
Also 50-68, das ist, das laufen unsere besten 400-Meter-Läuferinnen, Entschuldigung, aber noch niemals ohne Hürden.
Ja. Als sie auf die Zielgerade einbog, auf die letzten 100 Meter, hatte sie 30 Meter Vorsprung oder so. Das war echt sehr beeindruckend. Dann
trainiert von Bob Kersey, ne? Wir alten Menschen erinnern uns, war auch Coach von Florence Griffith Joyner. Ja, ich bin alt. Ich erinnere mich noch. Da ist sehr wahrscheinlich auch nicht alles koscher da in der Truppe.
Gut, anderes Thema.
Anderes Thema.
Wie wollen wir denn jetzt anfangen?
Ich würde vorschlagen, wir gehen Disziplin für Disziplin vor. So wie man das macht. 800 Meter
Kugelstoßen.
Ja, 800 Meter bis Marathon, oder?
Ach so, 800 Meter bis Marathon.
Ja.
400 Meter Sprint.
Ja, das lassen wir weg.
Außen vor.
Wir sind Läuferinnen und
wir haben gerade über 400 Meter Hürden gesprochen. Lassen wir jetzt auch weg.
Ja, das war sportlich der Höhepunkt. Ja.
Also. Gut, dann 800 Meter.
800 Meter, fangen wir an mit Männern oder Frauen? Frauen. Frauen, hatten wir zwei Teilnehmerinnen?
Finde ich zwar, na egal.
Egal?
Nee, fang an.
Ja, 800 Meter, also deutsche Läuferinnen und Läufer interessieren uns natürlich am meisten. Da ist Christina Hering ich weiß gar nicht, in welchem Vorlauf, was, im zweiten oder so, ist sie ziemlich gut gelaufen, 2:01:63, habe es mir hier alles aufgeschrieben, und ins Halbfinale gekommen, und die Mighty Kohlberg, ebenfalls 2:01:21, in einem anderen Vorlauf Vierte geworden, auch ins Halbfinale gekommen, und im Halbfinale sind dann beide erwartungsgemäß nicht mehr ins Finale vorgestoßen, aber sind beide nochmal 2:01 gelaufen. Die Christine hing da so ein bisschen hinterher. Also das Rennen habe ich mir sogar live angeguckt. Weil ich die...
Wie viel Uhr hatten wir da hier?
Irgendwann mitten in der Nacht.
Ah ja, okay. Das fand ich auch spannend. Da haben ja wirklich Leute drüber gemeckert, dass die Sachen dann nachts in Deutschland stattfanden. Aber gut, die WM war halt in den USA, an der Westküste. Da hast du halt eine riesen Zeitverschiebung. Gut, kannst du halt nichts machen. Wäre umgekehrt genauso.
Also. Absolut. Also ich wurde irgendwie von einem meiner Söhne geweckt, der da nach Hause kam. Und dann dachte ich, habe ich auf die Uhr geguckt, wann kommt er gerade nach Hause? Und dachte, jetzt kannst du auch die Zeit nutzen
Und
dir das Halbfinale angucken.
Praktisch so.
Sehr praktisch. Ja. Und dann Finale war natürlich erwartungsgemäß, hat die Miu gewonnen, die ja schon in Tokio Olympiasiegerin geworden ist. Die ist einfach momentan, glaube ich, über die 800, so das Nonplusultra bei den Frauen.
Oder schwer gefeiert.
Schnelle Zeiten. Natürlich. Schnelle Zeiten, 1:56 vorne. Und du hast auch gesehen, die Britin, die Hutchinson, die hatte sich ja dann so 100 vor Schluss nochmal so innen reingeschoben. Da musste die Miu schon ganz schön beißen. Also komplett souverän war das dann am Schluss auch nicht mehr. Aber wie gesagt, bei 1:56er Zeiten ist das ja auch erwartbar. Also fand ich eines der, von den Leistungen her, sicherlich eines der besten Rennen, die wir da in Eugene gesehen haben. Sehr stark.
Ja. Apropos Maidje, eine von den beiden deutschen Starterinnen. Sie hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben das gemacht wie bei dem Olympia-Podcast von letztem Jahr. Waren die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr? Ja. Dass wir einige Athletinnen und Athleten angeschrieben haben, ob sie uns Sprachnachrichten für den Podcast schicken können. Und Maidje war eine von denen, die uns geantwortet haben. Wollen wir da einfach mal reinhören?
Ja, wissen wir, was sie gesagt
hat? Nein, ich habe es mir noch nicht angehört. Sie hat es sehr spät, ich glaube, entweder gestern Abend oder heute Morgen geschickt. Ich weiß es gar nicht mehr. Warte, ich sehe es hier. Es war gestern Abend. Da hatte ich dann doch keine Lust mehr, mir das auch noch anzuhören. Deswegen dachte ich, jetzt
sagt sie jetzt. Ich sage
Premiere, nichts. Premiere, ja. Dann wäre die Sprachnachricht mit 2,5 Minuten dann doch ein bisschen zu lang. Ich spiele das hier jetzt einfach mal ab.
Hallo, hier ist die Maidje. Sorry für die Verspätung. Genau, wie gesagt, ich bin ja heute erst aus Amerika zurückgereist und erst gegen Nachmittag in meiner Bude hier in Köln angekommen. Genau, freue mich schon auf den Jetlag. Aber genau, jetzt erstmal zum Resümee der WM. Also ich bin schon zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe ja direkt, also das Mindestziel mit dem Semifinale erreicht. Wurde jetzt 20. insgesamt. Und bin zweimal hintereinander, hatte ich vorher so auch noch nie, 201 gelaufen. Und so eine Doppelbelastung bringt einem jetzt auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel Erfahrung und Stehvermögen für die EM, die ja jetzt dann bald ansteht. Genau, zeitlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich jetzt die 201 schon sehr oft diese Saison gelaufen bin und immer noch so ein bisschen auf den großen Knall warte und auf das perfekte Rennen. Genau, aber genau, gut, Ding braucht Weih. ja, und es war allgemein aber trotzdem eine sehr geile Erfahrung und eine sehr, 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 sehr coole Atmosphäre in dem Stadion. Also die Amerikaner können auf jeden Fall sehr gut anfeuern. Und gerade weil ich auch mit einer Amerikanerin beziehungsweise der Olympia-Dritten im Semifinale war und auch Kelly Hodgkinson, der Olympia-Zweiten und jetzt auch WM-Zweiten, ja, war schon Wahnsinn. Und da auch irgendwie mithalten zu können, zumindest bis 600 Meter, war da natürlich auch sehr, sehr cool. Und genau, leider hat es natürlich nicht fürs Finale gereicht. Ich hätte meine Bestzeit nochmal wiederholen müssen. Und ein bisschen Glück braucht man ja auch immer mit den Vorläufen bzw. den Verlauf des Semifinals. Aber genau, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf die EM und freue mich, mit der europäischen Spitze mal messen zu können. Ist ja dann doch nochmal was anderes. Genau, und bin da zuversichtlich, dass da vielleicht noch der große Knall mit einer neuen Bestzeit kommt. Beziehungsweise, dass ich genau dann nochmal irgendwie ranlaufen können kann. Und freue mich auf jeden Fall auf die Heim-EM. Und vielleicht ist ja auch etwas mehr drin als im Semifinale. Aber das lässt sich dann zeigen. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend noch.
So, cool. Stimmung war gut, sagt sie.
Stimmung war gut.
Ja,
Stimmung war
gut, ja, sagt ist doch
schön.
Ja.
Freut mich.
Genau.
Also, ja, die ist wirklich, haben wir schon gesagt, die sind gut gelaufen. Ich glaube, dass sowohl sie wie auch die Christine Hering echte Chancen bei der EM haben, ins Finale zu kommen. Mhm. Und die Favoritin wird auf jeden Fall die Engländerin sein, die jetzt Vize-Weltmeisterin wurde, Kelly Hodgkinson. Echt stark gelaufen. Ja. Wie fandest du das Outfit, weißt du nicht mehr, ne? Von den Briten? Es war so ganz neu, so ein ganz anderer, war nur so ein lila Farbton, so durchgängig.
Habe ich nicht drauf geachtet, nee, muss ich
okay.
zugeben.
Ja, nee. Fiel mir auf. Fand ich völlig ungewöhnlich.
Nur auf, dass sowohl viele Männer als auch viele Frauen in so einem Einteiler, in so einem Race-Suit oder bei den Frauen dann oft so einen Badeanzug gestartet sind. Das fiel mir auf, aber die Farbe, da habe ich jetzt bei einer Engländerin nicht drauf geachtet.
Okay.
Werde ich mir gleich nochmal anschauen.
Okay. Ja, Hammer, ne? Dann 800 Meter Männer. Marc Reuter hatte... Unser einziger deutscher Teilnehmer, überhaupt keine Chance. Der ist irgendwie, der lief ja schon bei den deutschen Meisterschaften nicht so richtig cool. Schade eigentlich. Also ist, glaube ich, im Moment nicht seine Saison. Vorlauf mit einer 1,50 ausgeschieden. Ich glaube, das ist nicht so.
Weißt du aber irgendwie das, gesundheitliche?
Nee, ich glaube, habe ich gar nichts zu gehört, gelesen. Ich würde mal so ganz brutal sagen, bei den Meisterschaften hat er noch nie so richtig performt. Keine Ahnung. Ist jetzt aber ein hartes Urteil. So gut. Dicht sind wir ja jetzt nicht an ihm
dran. Aber bei der EM ist er dabei, oder? Das gibt es ja jetzt auch, da werden wir auch noch...
da bin ich mir gar nicht sicher, dass der dabei ist. Okay. Wir haben ja so ein bisschen das Problem, dass wir noch gar nicht wissen, wer tatsächlich bei der EM jetzt dabei ist.
Ja. Aber es ist interessant, dass es definitiv einige Athleten und Athletinnen gibt, die bei der WM starten konnten und durften und bei der EM nicht, wo man ja eigentlich denkt, okay, WM höherwertiger, EM nicht ganz so.
Ja, das wertig, hat damit zu tun, dass bei der WM zur Qualifikation jetzt eine sogenannte Weltrangliste, ein Novum in der Leichtathletik, herangezogen wird und bei der EM es rein um die Qualifikationszeiten geht. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Das ist schräg. Wirklich absurd.
Ja, eigentlich ist es schräg.
Ja, wirklich absurd.
Gut.
Gewonnen hat, müssen wir ja jetzt immer erwähnen, ne? Auch Olympiasieger Emanuel Kurier, 1,43, hat wirklich auf den letzten 150 nochmal Turbo reingehauen. Das war sehr, sehr souverän. Aber auch da schnelle Zeiten, 1,43 ist schon okay, wurde definitiv nicht gebummelt. Wer ist der Favorit für die EM? Das ist schwierig. Ich weiß es nicht. Wir können mal hier so in meine Unterlagen gucke ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, lassen wir offen. Man wird uns eines Besseren belehren. Ich kann es nicht sagen, wer EM-Favorit
ist. Ich kann es auch nicht sagen.
Gehen wir zum 1500, oder?
Wäre doch eine Idee.
Da gab es ja, da muss ich jetzt einfach hier mit, das ist Männer- und Frauenrennen, wie wollen wir mal vorgehen? Beides war
jetzt wahnsinnig spannend. Jetzt haben wir eben mit den Frauen angefangen, jetzt machen wir so weiter, sonst kommen wir durcheinander.
Also da hatten wir ja zwei deutsche Teilnehmerinnen, die liebe Hanna Klein und die Kathi Trost. Die sind beide in ihren Vorläufen jeweils Fünfte geworden. Hanna in 405 und die Kathi in 403 und sind weitergekommen ins Halbfinale. Ich glaube, das war echt gut. Hanna ist dann eigentlich als Erste nicht mehr ins Finale gekommen, oder wie sagt man? Also sie ist dann als Achte in ihrem Halbfinale 404 nochmal gelaufen und das hat gerade nicht gereicht fürs Finale, war ein bisschen schade. Kathi ist Siebte in ihrem Halbfinale geworden in 405. Also beide richtig, richtig solide, richtig gut gerannt. Finde ich, macht Hoffnung für die EM, wo die Hanna sicherlich die 5000 jetzt rennen wird. Das ist glaube ich, gesetzt. Und wo sie so mit diesen Erfahrungen von der WM über die Unterdistanz, glaube ich, gute Chancen hat, vorne im Finale auch mit einer Rolle zu spielen bei der EM.
Wollen wir sie selbst mal zu Wort kommen lassen, denn auch sie...
Ja, vielleicht resümieren wir mal ganz kurz noch die Siegerin, oder? Okay. Genau, war die Olympiasiegerin, die Faith Kipyegon aus Kenia, hat gewonnen, Olympiasiegerin 2016, Olympiasiegerin 2021, Weltmeisterin schon 2017, also wahnsinnig erfahren. Und die sind richtig, richtig schnell gerannt. 3:52.96 war nachher die Siegerzeit.
Aber auch Riesenvorsprung, ne? Über eine Sekunde Vorsprung.
Ja, genau. Richtig, richtig stark. Interessant war, dass die Laura Mühr nochmal richtig auch vorne mit reinrennen konnte. Ist Dritte geworden, Engländerin. Wird sie wahrscheinlich die Top-Favoritin auch für die EM sein. Mhm. Die Taktik von der Gudaf Tsegay, der zweitplatzierten Äthiopierin, war ganz spannend, die ja richtig am Anfang losgepäst ist, hat ersten 200 in 29, ersten 400 in 58, also die haben die
immerhin gleichmäßig.
Wirklich nahezu im Weltrekordtempo ist die angelaufen, hat versucht halt so die anderen irgendwie mürbe zu laufen. Aber es hat einfach nicht gereicht und die Kipyegon hat sich mit ihrer großen Erfahrung dann am Schluss durchgesetzt. Echt spannend. Die hat jetzt in vier WMs, wenn ich mich nicht irre, vier Medaillen geholt. Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze. Also das muss sie erstmal hinkriegen in den letzten Jahren. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, dann hören wir mal, was Hanna sagt.
Hanna zu Wort kommen lassen.
Also wie zufrieden war ich mit der WM? Also im ersten Moment war ich ziemlich enttäuscht, nicht in das Finale eingezogen zu sein. Einfach weil es so unfassbar knapp war. Und ja, mein großer Wunsch war es, eben in das Finale eintreten zu können. Und ja, musste mir dann aber doch ein bisschen eingestehen, dass ich wahrscheinlich den Vorlauf nicht so gut weggesteckt hatte, wie ich es mir gewünscht habe. Im entscheidenden Moment konnte ich irgendwie nicht mitziehen. Da haben mir die Kräfte einfach gefehlt. Es waren zwei Rennen, die relativ schnell waren. Und ja, ich auch nicht das Glück gehabt habe, was man vielleicht auch manchmal für solche großen Meisterschaften braucht. Ja, von daher kann ich jetzt eigentlich ganz gut damit abschließen, weil ich zwei, glaube ich, doch gute Rennen gemacht habe und mich da auch gut bewiesen habe. Und ja, jetzt fällt natürlich der Blick auf die EM und hoffe, dass meine Vorbereitung bis dahin jetzt ja gut und unauffällig ist, gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben und ja, den Jetlag jetzt erstmal noch rausbekommen. Das ist so die Devise. Vielleicht kommt noch ein Wettkampf dazwischen, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Das ist kein Muss. Mal schauen, was auf mich zukommt. Und ja, ich freue mich auf die EM und wünsche mir da so weit wie vorne zu landen, mich taktisch gut anzustellen und die Stimmung zu genießen, ist ja was ganz Besonderes dort in München. Der Spaß soll da schon auf vorderer Stelle stehen und hoffe, dass ich dann auch gute Leistung dort erzielen kann.
Okay, also mit Spaß gute Leistung erzielen dann im Hinblick auf die EM. Ja, schon auch spannend, ne, dass sie da so ein bisschen dann traurig ist, wenn man so knapp um einen Platz den Einzug ins Finale verpasst.
Kann man verstehen.
Ja, klar, genau, logisch, weil sie ist ja auch wirklich richtig, richtig gut. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie in München dann zeigen kann.
15 Meter der Männer war auch ein deutscher Starter, Christoph Kessler, der überraschend 15 Meter Meister, also deutscher Meister geworden ist. Wir erinnern uns an, erinnerst du dich an die Drängelage 100 Meter vorm Ziel? War so ein bisschen umstritten, sein Sieg bei der DM. Hat sich da so ein bisschen Platz verschafft gegen Marc Tortell, der so gerade im Move war.
Hat ihn, wenn ich, so doch schon ein bisschen festgehalten, so
ja, gedrängt. Ich fand's mehr als nur,
ja,
nur
gut, anderes,
kämpferisch,
anderes, aber anderes Thema, genau. Marc Tortell hat sich auf jeden Fall nicht beschwert. So, hat so eine.
Hat das sehr fair genommen.
Nicht, ja.
Aber man hat gemerkt, er war motzig. Ja. Aber egal, Christoph Kessler hat trotzdem eine tolle Saison bisher gelaufen.
Ja.
Verdient bei der WM dabei, ja. Im Vorlauf ganz knapp ausgeschieden, 3,37 gelaufen.
Ja. Ein Platz an einem kleinen Kuh vorbei, ne? Also ein paar, ja, paar genau. Zehntel schneller.
Ins und Halbfinale genau. Hätte das dann noch geschafft. Hätte ja. Man ihm gegönnt, wirklich ja. Nach einer tollen Saison.
Aber die Zeit, 3,37, 57, boah. Also,
ja, ist dann auch ist nicht, halt, war halt dem, ja. Diesem, der Taktik des Vorlaufes ja, genau. Auch geschuldet. Und dann natürlich das Hammerfinale, das war für mich natürlich auch, wie ich glaube für alle Läuferinnen ja. Und Läufer, die begeistert sind, einer der Höhepunkte, als Jake Whiteman, ein kleiner Außenseiter, 200 Meter vor Schluss innen an Jakob Ingebrigtsen vorbeistieß.
Dem und großen Favoriten,
muss man schon sagen. Dem großen ne? Favoriten,
genau. Also vielleicht neben Chiriot noch.
Ja, das ist der Europarekordler, ja, ja, ne? Ja. Der Ingebrigtsen Olympiasieger.
Ja.
Also jeder hat, glaube ich, gedacht, dass der den noch mal kontert, so auf den letzten 100 oder 80 Metern, nee, aber das ging nicht.
Hat ihn auch sehr geärgert.
Hat ihn sicherlich geärgert, aber man muss natürlich sagen, das Tempo war für eine Meisterschaft enorm hoch.
Ja.
Also die sind halt richtig, richtig schnell von Anfang an gelaufen. Die sind nachher am Schluss
93.
Weltjahresbestleistung gelaufen.
Genau. Alle, 29. Also 10 von 12 im Finale sind Season Best gelaufen.
Ja.
10 von 12.
Also das ist richtig, richtig krass. Ja. War aber ein wahnsinnig spannendes Rennen, weil wie gesagt, man hat immer so gedacht, ja. Der zieht das nochmal an dem Außen vorbei, der Jakob, ja. Aber ging nicht. Was ich nicht glaube, ich habe danach irgendwo gelesen, dass Jakob angeblich anschließend abreisen wollte, weil er so frustriert gewesen wäre. Niemals. Der hat direkt doch an die 5000
gereist. Nein, der wollte ja bei den 5000.
Ja.
Also das halte ich jetzt auch für ein Gerücht.
Ja, völliger Quatsch.
Er hat danach schon gesagt, dass er... Ne, auf jeden Fall.
Pist war
richtig, ne, dass er eigentlich der Beste ist und das da nicht gezeigt hat. Deswegen wollte er also abreisen, halte ich absolut für unrealistisch.
Kurios war, dass es gibt ja jetzt inzwischen in der Leichtathletik, finde ich ganz gut, Stadionsprecher, die nicht nur so sagen, nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen vor den Rennen, sondern die auch teilweise so mitkommentieren die Rennen. Dass die Zuschauer auch hören können. Und da war ja das Kuriosum, der Vater Whiteman war an dem Abend dieses 1500-Meter-Finales, das sein Sohn dann am Schluss überraschend gewonnen hat, der Stadionsprecher.
Ach nein.
Doch, der hat also das Rennen seines Sohnes kommentiert, ist früher selbst ein guter Marathonläufer gewesen, also natürlich ein Leichtathletik-Experte, und durfte dann im Stadion das, wie gesagt, diese Überraschung mitkommentieren.
Aber dann muss ich mir das nochmal anhören. Weil der muss ja völlig ausgerastet sein. Oder hat er so neutral wegkommentiert?
Nee. Also völlig ausgerastet nicht, aber er ist ein bisschen angemessen hat er das gemacht. Also die gute Mischung gefunden. Das war wirklich, das war natürlich klasse.
Ja,
und der Whiteman ist natürlich jetzt der Favorite für die EM auch.
Doch. Also nicht in meiner Wahrnehmung. Doch. Nein.
Glaubst du, dass der Jakob nochmal läuft?
Auf jeden
die
Fall.
Die 1500?
Ja, natürlich. Er hat jetzt auch ein Interview nach den 5000, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen, hat er gesagt, er will auf jeden Fall weiter 1500 laufen und will da auch olympische Spiele. Mir, und am liebsten möchte er alle Distanzen laufen.
Ich hätte jetzt gedacht, er läuft nur die 5.
Nein, er würde auch die 1500 laufen, ganz sicher.
Okay. Ja dann wird es natürlich neu spannend. Ja. Also ja,
der will er Revanche. Also auf jeden Fall. Jakob ist so gepolt, dass der unbedingt, einfach auch nur, um zu zeigen, dass er gegen den gewinnen kann.
Also jetzt. Das wird läuferisch dann mit der Höhepunkt der EM auch, weil der dritte war der Mohamed Katir, Spanier. Mhm. Also ganze Podium waren Europäer.
Richtig. Ich glaube, das wird auch absurd schnell, weil wenn Jakob die 1500 bei der EM in München dann so läuft wie die 5000 hier in Eugene, einfach, ja, kommen wir gleich drauf, dann wird es absurd schnell.
Ah ja, gut.
Weil das ist so seine Taktik jetzt. Das hat er es gibt so ein 8-Minuten Interview bei Let's Run, wo er einfach nochmal so richtig einen raushaut und auf dicke Hose macht. Ich meine, kann er ja auch, aber das ist schon sehr beeindruckend, was in diesem Kopf vorgeht.
Ja.
Wie er so spricht und wie er so drauf ist. Das ist krass.
Cool.
Jedem anderen würde man enorme Arroganz vorwerfen. Nur bei Jakob ist es halt, der ja, ist ja dann auch leistungsmäßig
da. Wie findest du seine Tattoos?
Schwierig. Gefühlt ist ja bei jedem Rennen ein neuer Fleck auf dem Körper. Das sind ja auch so, eher so ganz kleine Sachen. Irgendwie mal ein Vogel.
Ich glaube, das
oder
ist gerade cool. So irgendwie.
Ja.
So kleine, feine irgendwo.
Genau. Tattoos. Ich glaube, für große Tattoos, das würde nicht gehen, weil er dann nicht trainieren könnte. Ne? Wenn du so einen ganzen Arm voll tätowierst, bräuchtest du ja erstmal eine Woche Pause, um dem Körper die Erholung zu geben, weil das suppt ja da raus. Ich meine, du bist ja dann deine Haut ist verletzt.
Woher weißt du das alles? Du hast doch gar keine Tattoos.
Ich kenne genug Leute, die Tattoos haben. Von daher, ich glaube, das vielleicht mag er auch den Stil ganz sicher, aber ja, ist auf jeden Fall witzig, weil wenn er so läuft und man hat dann inzwischen ja die hochauflösenden Aufnahmen, denkt man, was ist denn da an den Beinen und an den Armen? Aber es sind halt die Tattoos, weil man erkennt von weitem dann nur so kleine Flecken. Aber
ja. Ganz witzig. So, könntest du den O-Ton von Jakob dann mal ein? Oder hat er dir nichts geschrieben?
Dem Jakob habe ich nicht geschrieben.
Was?
Nee. Auch ansonsten aus den 500 Meter habe ich niemanden.
Nee. Dann 5000 Meter. Da hatten wir ja drei deutsche Starterinnen. Große Hoffnung auf Coco Klosterhalfen gesetzt.
Bei ihrer Heim-WM, wenn man so will.
Die wohnt
ja in Oregon.
Ja, die am bis 4000 Meter auch gut mitlief im Vorlauf und dann einfach aber es hinten raus nicht halten konnte und nur, muss man in dem Fall sagen, 15, 17 Leute.
Ja, so ein ist bisschen, richtig geplatzt. Ne?
Bisschen stört mich gerade aber so dieses Coco-Bashing, was man auch so ein bisschen mitbekommt. Also klar, sie ist jetzt einfach hier bei uns in Deutschland nicht so präsent. Mhm. Deswegen gibt es da viele Märchen, die sich so um sie jetzt gerade.
Echt, das habe ich nicht mitbekommen.
Und auch so in den Leitmedien, glaube ich, ist man so ein bisschen enttäuscht, dass man nicht eine engere Beziehung auch zu Coco aufbauen kann.
Ja.
Dadurch, dass sie in den USA sitzt und nicht so gut.
Es ist ihre Persönlichkeit. Ich meine, ich habe sie ja auch schon mal getroffen, du wahrscheinlich
ja,
auch. Ne?
Sie
ist halt eher zurückhaltend und. Genau. Will sich damit, glaube ich, auch schützen. Von daher, man kann ja nicht von einem Profisportler, von einer Profisportlerin erwarten, dass sie immer den Medien zur Verfügung steht. Und also ich finde das okay. Es ist halt, sie ist dadurch nicht so richtig nahbar wie andere, aber das ist ihre Art und sie überzeugt ja bis auf jetzt die WM auch mit Leistung. Ich finde das blöd, Leuten da irgendwie sowas vorzuwerfen, wenn sie nicht mit einem sprechen wollen, wenn sie keine Interviews geben oder so. Also weiß ich nicht.
Ja, also sehe ich genauso. Sicherlich war sie selbst am meisten enttäuscht von diesem Abschneiden. Wie gesagt, es sah 4 Kilometer gut aus, dann überhaupt nicht mehr.
Ja.
Dann die beiden anderen Deutschen, stärkste Leistung definitiv wieder Alina Reh.
Ja.
Vermutlich hat sie auch gehofft, ins Finale zu kommen und war mit 15-13 nicht ganz zufrieden. Aber ich finde, die hat eine schwierige Saison gehabt.
Ah, ja, stimmt. Von Alina haben wir auch eine Nachricht.
Cool. Schwierige Saison. Bisher gehabt und dafür sich sehr, sehr achtbar aus der Affäre gezogen. Ja. Völlig überfordert war die Sarah Menfares, die beim Deutschen noch Alina so gut Paroli geboten hat, aber die war über ihren Höhepunkt drüber. Also für die ist die Saison vermutlich fast so ein bisschen
Weiß ich nicht, ob es nur ein schlechter Tag war oder sonst, aber sie wurde
lief leider ziemlich hinterher.
1643 wurde überrundet und
34, glaube ich, 1634.
Ich hatte mit 43 aufgeschrieben, aber gut.
Völlig wurscht. Aber weißt du, was ich gut finde? Tapfer durchgelaufen, nicht ausgestiegen.
Ja, okay, das
gehört wenn die wird sich gesagt haben, wenn schon WM, dann bleibe ich da drin. Finde ich klasse.
Ja. Und wobei, das ist natürlich, sie ist sicherlich über die Weltrangliste reingekommen, oder? Oder hat sie sich qualifiziert, zeittechnisch? Und da muss man dann sagen, bei meiner WM bist du eigentlich da fehl am Platz. Also so hart finde ich, bin ich jetzt einfach, dass ich sage, in der WM
gehört sie. Ja, aber du musst mal sehen, sie kann unter 15:30 laufen oder in dem Bereich, dann passt das eigentlich. Das geht schon alles gut. Ja, ja, gewonnen hat im Finale dann eine gute Tsegay vor Beatrice Chebet und David Sejaum. Tsegay am Anfang mit der Weltrekordlerin Gidey, die aber schon vorher 10.000 Meter Weltmeisterin geworden war, so irgendwie das Tempo diktierte, war abzusehen. Die haben das allerdings nicht besonders schnell gemacht. Hm. Erst so 500 vor Schluss ging es dann los. Nämlich da hat die liebe Sifan Hassan versucht, so ein bisschen die Initiative zu ergreifen, die bei weitem natürlich nicht in der Form ist wie bei den Olympischen Spielen.
Offenbar.
Aber trotzdem natürlich für die Europameisterschaften wird Sifan Hassan, egal was hier läuft, ob 5 oder 10.000 Meter, die absolute Favoritin sein.
1500?
Glaube ich nicht.
Nee, das war ja bei den Olympischen Spielen ihr Ding. 1500,
15. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich weiß es nicht. Wird spannend sein. Auf jeden Fall ist sie nur Sechste geworden mit einer Season Best.
Darauf wollte ich gerade raus. Also die ist ja trotzdem gut gelaufen. 1448 ist jetzt in einem Finale auch nicht so ohne. Und über 10 ist sie auch entsprechend eine 30er Zeit gerannt. Also das ist schon gut, aber es hat eben da jetzt in dem Rennen gegen die Äthiopierinnen und Kenianerinnen hat das nicht gereicht, aber das war's auch schon. Also so schlecht ist sie nicht in Form. Mal sehen. Und sie hatte ja dann seit WM noch mal ein paar Wochen Zeit bis zur EM. Also ich glaube, da können wir noch mal einiges erwarten. Ich finde die Gidey, die ist jetzt über die 5.000, nachdem sie Weltmeisterin über 10.000 geworden ist, Fünfte war die Hassan. Ja. Hätte ich trotzdem dann mehr erwartet. Also ich meine, das ist die Weltrekordlerin. Das ist diejenige, die an die 14 Minuten und 29 Minuten gerannt ist. Das ist
aber ehrlich gesagt finde ich es auch mal gut. Das zeigt, dass das dann doch auch nur Menschen sind, die auch mal vielleicht einen schlechten Tag haben, schlechte Wochen. Wer weiß, was da verletzungstechnisch, Corona, was auch immer. So viele Leute hatten jetzt in den letzten Wochen Corona vor der WM und jetzt auch vor der EM. Das ist krass. Ne?
Ja.
Das beeinflusst halt einfach deine Leistungsfähigkeit. Wer weiß, was da los war. Ich habe keine Sprachnachricht von ihr, aber dafür von Alina Rehbohm. Wollen wir uns die einmal anhören?
Mit die sympathischste Läuferin ever.
Das ist aber jetzt wertend hier.
Ja, Entschuldigung.
Ich kenne sie gar nicht persönlich. Ich habe sie noch nie getroffen.
Doch, ich habe sie ja getroffen, als wir ein schönes Cover mit ihr geshootet haben. Wahnsinnig sympathisch.
Ja, mit meinem Rennen über 5000 Meter bin ich jetzt rückblickend gesehen mit ein paar Tage Abstand doch zufrieden, auch nachdem ich jetzt das Finale dann live vor Ort angeguckt habe und gesehen habe, dass die anderen Läuferinnen auch nicht mehr so frisch waren, dass der Vorlauf die auch ziemlich gefordert hat, kann ich glaube mit meiner 15:13 doch zufrieden sein. Ich glaube, ich hätte schon eine Zeit unter 15 Minuten in die Beine gehabt. Das haben die Trainingsergebnisse so widergespiegelt und ich habe mich auch echt gut gefühlt, aber bei 40 Grad im Stadion war es dann doch nicht so einfach zu rennen. Die Bedingungen hatten alle, aber ganz vorne wurde auch nicht mega, mega schnell gerannt. Also von dem her gesehen bin ich jetzt schon zufrieden. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach gesund nach Deutschland zurückkomme und mich dann nochmal auf München vorbereiten kann. Ganz in Ruhe. Ich denke, ich mache jetzt nichts mehr Spezielles, sondern einfach mich auf die 10.000 Meter fokussieren und dann Spaß haben. Berlin war vor 4 Jahren richtig cool und deshalb freue ich mich einfach auf München und auf das, was kommt. Aber man muss halt auch dazu sagen, das Niveau über 10.000 Meter ist extrem gestiegen in Europa. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen europäischer und Weltebene. Also eine Bronzemedaille vor 4 Jahren ist utopisch. Aber mir geht es einfach darum, für mich nochmal ein gutes Rennen zu machen und vielleicht unter die Top 8 zu kommen. Genau.
Genau.
Ah, cool.
Ja.
Okay, da müssen wir so ein bisschen richtig uns nochmal korrigieren. Es war ja immer sehr wechselhaft, das Wetter.
Ja.
Und da hat sie natürlich recht, es war sehr, sehr warm.
Mal so, irgendwie so, 28 genau. Grad, mal offenbar dann 40. Das ja, ist natürlich schon.
Ist natürlich dann bei den 5000 Metern schon sehr, sehr entscheidend.
Ja, ja.
Cool. 5000 Meter Männer hatten wir drei Starter. Den Max Torwirth, Mohamed und den Sam Parsons. Natürlich haben wir alle, also ich auf jeden Fall habe gedacht, dass der Mohamed da durch die Decke geht. Er hatte auch vorher so ein bisschen angekündigt, dass er da einiges vorhat. 13.03 ist natürlich auch eine Hausnummer, die er da mitgebracht hat.
Ja, er hat gesagt, er will Dieter Baumanns 5000 Meter Rekord
angreifen. Ja, der angreifen. Steht natürlich bei 12.54, das ist dann noch ja, eine andere
Welt. Hat er gesagt.
Ja, ja, hat er gesagt, aber ein junger Athlet ist ja gut, dass er so ehrgeizig ist, ja. Ist aber dann leider brutal hinterhergerannt.
Ne? Ja, nee, erstmal ist er mitgelaufen, ist glaube ich auch vorne gelaufen in dem ja. Vorlauf. Ja. Relativ lange und dann auf einmal ging es nur noch Schluss nach hinten und dann
total hinterhergelaufen, 13.52. Ja. Das macht
das besser. Dann in dem gleichen Vorlauf war auch Max Torwirth, der Richtig. Hat ihn dann irgendwann, ich weiß nicht, 800 vor Schluss kassiert hatte aber jetzt auch keinen guten Tag. 13.43 für Max ist dann doch nicht ja, so stark. Aber im anderen Vorlauf, Sam Parsons eben, 13.24 hat sich das vorletzte kleine Qualifikationscoup geholt, also ist über die Zeit als 14. von insgesamt 15 dann weitergekommen. Ja,
das war ein Riesenerfolg.
Geiler Lauf auch so, ne? Also ja. Hat man richtig gemerkt, da steckt da jetzt richtig was rein. Ist ja für ihn quasi eine Heim-WM gewesen, weil er startet zwar für Deutschland, aber wohnt in Boulder, mhm. ne? Also in den USA. Und ja, ist natürlich dann auch was Besonderes. Und hat auch danach im Interview gesagt, dass er da wirklich alles gegeben hat, dass es ganz, ganz viel Kopfsache war und überglücklich und ja, also schon krass.
War ein richtig großer Erfolg von ihm. Egal wie, im Finale hat er dann keine große Rolle mehr gespielt, hing dann hinten dran. Ist dann letzter geworden in 13.45, spielt aber keine Rolle. Vorne war das natürlich so die große Show des Jakob Ingebrigtsen dann doch.
Die Revanche für die 1500.
Ja, wobei von denen war keiner da dabei, aber für ihn persönlich so. War eigentlich ein kein leichtes Ding, weil natürlich auch Weltrekordhalter und 10.000 Meter Weltmeister Joshua Cheptegei mit im Rennen war. Der hat so am Anfang so ein bisschen versucht, die Pace zu machen, ging so auf die 13 Minuten schon. Also war gar nicht so langsam, flachte dann zwischendurch mal ab das Rennen und dann hat hinten raus dann Jakob so sein übliches Ding gemacht.
Oh, so ganz so üblich fand ich
doch, auch sehr von früh vorne schon. Weggezogen.
Ja, aber sehr früh schon, ne?
Ja, war 1000 vor Schluss.
Okay, ich dachte, früher hatte ich jetzt
abgefragt. Also 1000 vor Schluss hatte begonnen.
Dann, okay, dann war es der typische Jakob.
Und letzte 400 ist er dann knapp unter 56 gelaufen. Also das ist dann nochmal richtig, richtig schnell. Sieht bei ihm ja, weil er so groß ist, sieht es nie so explosiv
aus. Man erkennt keinen Unterschied zwischen gerade am Anfang vom Rennen und im
Endspurt. Aber es war brutal souverän dann doch. Also gegenüber den 1500. Voll. Er hatte dann ja schon 100 vor Schluss, als auf die Ziege, dann hatte er 5-6 Meter Vorsprung gehabt.
Aber vor allen Dingen, was ich spannend fand, er hat währenddessen, das war auch ein Riesenthema im Internet, er hat getrunken.
Er hat zweimal sich zu trinken geholt. Da läufst du auf die Außenbahn 4 oder 5 und holst dir was zu trinken. Das ist schon
ziemlich cool. Das hat niemand sonst gemacht, oder?
Doch. Der Cheptegei hat das dann auch mal gemacht.
Nachgemacht, okay. Ja. Das habe ich dann nicht mehr abgespeichert, aber ja, sehr ungewöhnlich, auf jeden Fall für ein 5000 Meter Rennen, auch wenn es war auch nicht so richtig heiß. Also es waren nicht 40 Grad, es waren eher so 28
oder so. Ja, ja. Ja, das war völlig crazy. Vor allen Dingen, ich glaube, das war Psychologie irgendwie. Also nicht vorher geplant, aber ich glaube, damit wollte er einfach sagen, hey Leute, dieses Tempo auf 13.10 oder was es dann lief, 13.20 sogar. Ja. Ey, das ist für mich Joggen, da hole ich mir zwischendurch
noch einen. Hat er auch gesagt am Ende im Interview, das Tempo war ja super langsam, deswegen konnte er das.
Ja, aber ich glaube, er wollte so ein bisschen demonstrieren irgendwie. Ja, Leute, ich gehe hier nochmal auf Bahn 4 raus.
Ja, ja.
Und jedes Mal, wenn er von dem Trinken kam, war er ja drei Plätze weiter vorne als vorm Trinken.
Also, ja,
ist schon.
Aber ja, beeindruckend, wie er das gemacht hat. Und cool. hat ihm auf jeden Fall auch viel bedeutet. Ich meine, der ist Olympiasieger, ne? Und der freut sich über so eine Weltmeisterschaft genauso, weil der einfach eine unfassbare intrinsische Motivation hat.
Ja.
Also der will es wirklich allen zeigen und über Zeiten und Platzierungen wirklich zeigen, dass er der Beste der Welt ist.
Das hinten ist schon raus war es so dahinter recht spannend. Ich habe mich, ja, wie gesagt, Cheptegei-Butt dann nur Neunter, war aber, hatte ja schon die 10.000 Meter in den Beinen, muss man sagen. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass er eine größere Rolle spielt. Ja,
auf jeden Fall.
Ja, aber im Sport dann keine Chance. Aber war ein cooles Rennen.
Ja. Ja, definitiv. Wollen wir uns noch die Nachricht von Sam anhören? Es gibt eine Nachricht von Sam, die kam tatsächlich erst heute Morgen.
Das heißt, wir wissen gar nicht, was er gesagt hat.
Genau, so übrigens Mittwoch. Wir nehmen 2 Tage vor der Podcast hier erscheint am Freitag auf. Ich weiß nicht, was er gesagt hat oder was er uns jetzt geschickt hat. Und ich weiß auch nicht, in welcher Sprache. Also es könnte jetzt sowohl Deutsch als auch Englisch kommen. Von daher, also er schreibt auf Englisch zwischen den Nachrichten. Keine Ahnung. Okay, los geht's.
Hallo RunnersWorld.de, ist Sam Parsons hier. Ich bin in Colorado jetzt. Ich habe meinen besten Freund Drew Hunter hier, hatte Hochzeit morgen früh, so ich habe das. Und dann ich gehe zu St. Moritz für meine Vorbereitung für EM. Ich habe die letzte Woche in die Weltmeisterschaft gelaufen. Ich habe die Finale geschafft für das erste Mal und einen 5. Platz geschafft. Vorher habe ich gedacht, dass es eine schlimme Lauf kommt. Ich habe eine schlimme Gefühl in meinem Rücken gehabt und es zieht an meinen Beinen in einen komischen Weg, aber die deutsche Physio war so gut und hat mir geholfen vorher. Und ja, ich wollte echt nicht starten vorher und meine Freundin Morgan hat gesagt, du musst starten, scheißegal, ob dein Rücken geht ganz kaputt, du musst das probieren und gib dir eine Chance. Und ich habe das gemacht und die Finale war so ein Traumerlebnis zu haben. Es ist traurig, dass ich die Beine nicht in die letzten 800 Meter, aber das Leben geht weiter und es gibt ein tolles Erlebnis und ich weiß, ich bin stark und ich weiß, ich muss machen mehr nächstes Mal, so ich kann die beste 10 machen, vielleicht nächste Mal in Budapest, nächste Jahre. In die EM, ich denke, dass ich kann eine Medaille bestimmt, ich mache meinen besten Lauf und ich habe meinen besten Tag. Da war nur Jakob, Mark Scott und mir, ich denke, waren die 3 von Europa. So, ich denke, das ist eine gute Chance hier für mich. So, ich gehe zu St. Moritz dann in die nächste Woche mit Mama, vorbereiten mit Training und das freut mich und ich hoffe, alles geht gut bei alle hier, dass hol diese Podcast an und bis später und bis nächste Mal. Ciao.
Okay, sehr cool. Das war auf Deutsch. Wir könnten uns auch nochmal 2 Nachrichten in Englisch anhören, weil er hat geschrieben, die auf sein Deutsch ist halt nicht hundertprozentig, wie man gehört hat. Er hat es auch nochmal in Englisch geschickt, aber ich fand es vollkommen, gut. Er hat alles rübergebracht, oder?
Hey, ja. Das ist alles gut.
Ach, von cool. Den Rückenschmerzen wusste ich gar nichts.
Ich auch nicht.
War spannend. Boah.
Gut beraten, das auch nicht eben auf die Nase zu bringen.
Ja, definitiv.
Es wird ein tolles Rennen, aus deutscher Sicht auch in München. Also ich traue sowohl Sam wie natürlich auch Mohamed.
Wenn er jetzt gesund Mohamed bleibt und sein Trainer hatte Corona in Eugene bekommen, weshalb er auch so dachte, vielleicht war das der Grund für seinen schlechten Vorlauf.
Aber
alle Tests waren negativ und er ist gestern auch nach St. Moritz gereist, ist auch angekommen, von daher.
Ich glaube, der spielt eine gute und große Rolle. Der kommt sicher sowieso alle 3 ins Finale.
Ja.
Torwart, Parsons und Mohamed. Und ich glaube, dass er dann
Max
auch...
Max ist nicht
qualifiziert. Wird er gar nicht laufen dürfen jetzt? Nein, du hast recht.
Ich verstehe es nicht. Das ist halt einer dieser Fälle, wo ich sage, soweit ich weiß, ist Max nicht qualifiziert und wird auch nicht laufen. Wenn nicht, ich weiß nicht, kann man sich noch qualifizieren? Nein.
Ich habe in irgendeinem seiner Posts Social habe ich gelesen, dass er aber doch noch Hoffnungen hatte, aber ich weiß nicht, worauf die Gründe liegen.
Er ist auf jeden Fall jetzt zurück in Tübingen, das habe ich gesehen.
Ja.
Also ist nicht in St. Moritz im Vorbereitungscamp des DLV, wo ja viele andere sind. Also er ist nicht da, da reisen aber jetzt viele hin.
Verdammt, das hätten wir vorher nochmal eruieren sollen, habe ich vergessen. Ich hatte gestern Kontakt mit dem Mann seiner Trainerin. Dieter Baumann.
Ich wollte gerade sagen, sag doch einfach mit Dieter Baumann.
Der gerade aber Wichtigeres zu tun hat, als den leichtathletischen Ereignissen zu folgen, der muss sein Haus gerade die Front streichen.
Ich habe gedacht, der muss Unkraut jäten, aber gut.
Ich komme jetzt zu Max Thorwirth. Wenn der Max nicht die EM läuft, kann der ja dem Dieter helfen beim Streichen des Hauses.
Perfekt.
Wenn wir nochmal vorschlagen.
Ist auch eine ähnlich epische Aufgabe wie 5000, wie eine EM.
Gut, ist aber eine andere Kiste. Du hast komplett recht. Der hat sich nicht qualifiziert bisher.
Absurd. Aber gut.
Verdammt. Ich glaube tatsächlich, dass Mohammed eine Bronzemedaille holt. Glaube ich.
Oder Sam.
Nee, glaube ich nicht. Der ist hinten raus nicht schnell genug.
Ich bin gespannt.
Wird spannend.
Ich bin gespannt.
Natürlich ist da dann auch unser Top-Favorit bei der EM Jakob. Logisch. Wow.
Ja, eindeutig. Ja. Ich glaube, es wird eine Show. Eine norwegische.
Okay. 10.000 Meter bei den Frauen. Schnelles Rennen hinten raus. Also so bis zur Hälfte hat sich so keine der großen Favoritinnen vorne gezeigt. Dann hat aber die Weltrekordlerin Lete Sembet-Gidey, Weltrekordlerin 5.000, 10.000 Meter, irgendwann mal so das Zepter in die Hand genommen und dann ein letzter Kilometer in 2:45, wo sie sich nicht hat von der Spitze verdrängen lassen, hat dann alles klar gemacht. Ich fand die Helen Obiri, fand ich sau stark, die eigentlich inzwischen auf die Straße, dachte ich, gewechselt wäre. Also ja. Wusste gar nicht, dass sie noch Bahn rennt, Asche auf mein Haupt. Hat ja 2019 war sie WM-Siegerin über 5000 Meter. Genau, also saustarke Zeiten vorne, 30:09 Gidey, das war eine Weltjahresbestleistung und die Helen Obiri ist eine persönliche Bestzeit gelaufen, 30:10 und dritte wurde eine weitere Kenianerin, Margaret Kipkemboi in 30:10 und vierte Sifan Hassan, leider auf der Zielgeraden aus den Medaillenrängen verdrängt worden, aber auch da 30:10:56. Also ich meine, es ist eine saustarke Zeit trotzdem. Ja. Ne? Finde ich so ein bisschen komisch, wenn man dann so sagt, oh, nicht in Form. Also die ist in Form, aber es reicht dann eben nicht bei einer WM für eine Medaille mehr nicht. Die wird bei der EM, ja, in dieser Verfassung wird sie mit den Gegnerinnen spielen können.
Weißt du eigentlich, ob Coco in München 5 oder 10.000 läuft?
Ich vermute, dass das nicht entschieden ist. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu aber auch nichts gehört.
Weil das fiel mir jetzt auf, dass sie ja auch die 10 hätte laufen können bei der WM.
Das stand auch immer zur Debatte und wurde sehr kurzfristig vorher dann aber entschieden, dass
sie wahrscheinlich das nicht auch vernünftig, weil sie einfach, glaube ich, durch das Frühjahr noch nicht diese Robustheit hat, um beides laufen zu können. Sie konnte ja nicht mal die 5.000 laufen auf dem Niveau, was sie üblicherweise hat. Leider. Genau. Leider.
Ich fand stark die Eilish McColgan, die Britin, wurde Zehnte da, war schon über fünf, war dann später auch über 5000 Meter, ist sie ins Finale gelaufen. Die verfolge ich natürlich immer, weil ihre Mutter Liz McColgan in meinen Zeiten eine großartige Marathonläuferin war und die jetzt so mehr als in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt, die wird jetzt auch im Herbst ihren ersten Marathon laufen in London. Stark. Also ja. Und bei der EM weiß ich nicht, was sie läuft. Sehr wahrscheinlich die 10.000 dann. Bei Männern auch leider kein deutscher Starter. Aber da war auch die Norm war wahnsinnig anspruchsvoll. Also 27:28 oder so war die WM-Norm. Also ja,
das ist. Ich gleich mal in der Mittagspause.
Ja, das ist schon ziemlich heftig. Also das ist knapp. Knapp über dem deutschen Rekord von Dieter Baumann. Schade, dass da keiner dabei war. Da hat dann Joshua Cheptegei, da war ja auch mit einer der Top-Favoriten natürlich, hat dann auf den letzten 600 Metern so ein bisschen das Ding klar gemacht.
Oder? Die waren innerhalb von 0,5 Sekunden am Ende alle. Ne?
Ja, also, aber er hat
super knapp.
Er hat von vorne dann weggezogen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Die besten Europäer haben sich da gut verkauft. Der Belgier, der aus der Trainingsgruppe von Richard Ringer, Isaac Kimeli, der wurde Zehnter in 27:43 und Jimmy Crissier, Franzose, 27:44, Elfter. Genau, Kimili ist trainiert unter demselben Coach, nein, oder der Richard trainiert unter demselben Coach wie der Isaac Kegeli. Hm. Und ich vermute, dass sie jetzt gerade auch gemeinsam irgendwo in einem Trainingslager sind.
Also Richard ist am Bodensee und trainiert für sich alleine.
Dann nicht. Ja.
Der Vierter wurde Grant Fisher, also US-Amerikaner. Yes. Richtig starker Lauf, deswegen kocht auch so ein bisschen die Stimmung im Stadion hoch, weil es...
Der ist noch gestolpert, oder?
Nee, das war bei den 5000. Bei den 5000 wurde er von seinem Trainingspartner so ein bisschen abgeräumt, der Kanadier. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Die laufen beide für den Bowerman Track Club und die sind sich so ein bisschen... einfach, wie es so ist, im Sprintfinale so ein bisschen ineinander geraten. Und deswegen verlor Grant Fisher völlig die Kontrolle über sich und seinen Körper und hatte eigentlich das Momentum, das merkte man, nach vorne zu gehen und war direkt hinter Jakob und ist dann irgendwie Sechster oder Siebter geworden. Aber genau, bei den 10.000 war es super, super knapp.
Da hätte er fast
den dritten Platz geholt. War auch super schnell, alles Season Best. Unglaublich, also die ersten drei.
Wahnsinn. War tatsächlich am Schluss der Barriga, der hatte mal so zwischendurch attackiert und wurde dann am Schluss Fünfter. Hast recht, war eine Sekunde Unterschied.
Ja. Cool. Wer ist denn Favorit über 10 bei der EM?
Naja, ich würde sagen, die beiden eben genannten, ne? Also Kimeli und Gressier jetzt dann so, wie es aktuell aussieht. Wenn der Gressier die 10.000 nochmal rennt, ich könnte mir auch vorstellen, dass er die 5.000
schon läuft.
Wobei gegen Jakob hat er keine Chance, deswegen, und auf der 10, auf den 10.000 ist es offener, so das Rennen, ne?
Kann schon sein, ja.
Ein Spanier vielleicht noch, der Moya oder so, auch gut in Form. Ja, nee, sehr wahrscheinlich laufen die beiden wieder die 10, weil da kein Ingebrigtsen ihnen im Weg steht.
Ihr merkt, die EM-Vorschau wird etwas dünn,
weil wir nicht so viel wissen. Warum? Also es ist halt auch eine komische Saison mit dieser WM 4 Wochen vor der EM. Ja,
definitiv.
Also von daher geht's, also unser so ein bisschen jetzt Suchen nach EM-Favoriten und so weiter spricht ja auch für das, was ja wahrscheinlich in den Athletinnen und Athletenköpfen vor sich geht. Also wie plane ich meine Saison? Ich glaube, das ist wirklich dieses Mal.
Es haben sich auch ganz viele bewusst gegen die WM entschieden, gerade jetzt beim Marathon, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, und haben sich bewusst für die EM entschieden. Habe ich das gerade gesagt? Ja, genau. Also gegen die WM, sondern für die EM. Und zeigt ja ganz klar, so auch den Stellenwert dann.
Also du hast jetzt auch von Cheptegei keine WhatsApp-Nachricht?
Wir können uns da was an. Nein, habe ich nicht. kommen wir nach den 10.000 Meter auf die drei Hindernisse?
Nein, wir machen das leichtathletisch. Jetzt kommt der Marathon. Und dann erst kommt das, wo da auch irgendwelche Hürden und Hindernisse im Weg stehen.
Okay.
Oder?
Ja, so, also machen wir das.
Von mir aus. So geht das in der Leichtathletik?
Na, machen wir das
Marathon.
So.
Marathon für Frauen?
Ja.
Hast du es dir angeguckt? Weil das konnte man weil um 6.15 Uhr morgens der Start vor Ort war, konnte man sich das sehr schön bei uns anschauen.
Ja, ich habe es mir angeschaut, haben es ja eingangs schon erwähnt, ein bisschen dünn, was die Zuschauerzahlen links und rechts der Strecke anging. Ja, war natürlich interessantes Rennen auf jeden Fall, deutlich anders als bei den Männern. Da gab es eine riesen Spitzengruppe bei den Männern, bei den Frauen wurde das Rennen sehr schnell, sehr dünn und ich glaube, es waren vorne dann 6 Athletinnen.
Acht. Nach 10 Kilometer waren es 8 Athletinnen.
Die vorne wegzogen.
Ja, ja. Wobei die gingen die 10 schon in der Zeit durch, die so auf eine 2.17er Endzeit hinlief. Also es war einfach auch ziemlich schnell. Es waren tolle Bedingungen, glaube ich. Also 14 bis 18 Grad. Der Parcours war so minimal profiliert. Was kommen wir später drauf, Tom Gröschel etwas kritisierte, glaube ich, in seinem Resümee. Aber was grundsätzlich gar nicht so schlecht ist. Da fehlt so ein bisschen der monotone Anspruch an Muskeln. Da werden so verschiedene Muskelgruppen angesprochen. Kann im Marathon auch von Vorteil sein. So ganz leicht profiliert. Also die zeigt man bei Männern wie Frauen so schnell wie nie zuvor bei einer WM. War richtig, richtig schnell. Halbmarathon sind sie in 69 Minuten durchgegangen. Also es ist einfach sehr ambitioniert für ein Meisterschaftsrennen. Eher ungewöhnlich. Und haben dann bei Kilometer 27 oder 28, habe ich irgendwann mal 3 Minuten da so gesehen. Also das laufen sonst Männer mal in einem Marathon. Bei Frauen eher ungewöhnlich bis selten. Und da hatte sich dann das Rennen so ein bisschen zugespitzt auf die Gebreselase, Berlin-Siegerin, letztes Jahr bei ihrem Marathon-Debüt. Genau. und die Judith Correa. Und am Schluss gewann dann die Gotitom Gebreselase, so heißt sie, Gebreselase, im 4:18:11, 9 Sekunden vor Correa. Und dritte war dann, endlich hat sie mal bei einer großen Meisterschaft tatsächlich so richtig es auf den Punkt gebracht mit ihrer Form, wurde dann die Lorna Salpeter, die für Israel startet in 2:20. Das war auch ein heißer Fight da hinten. Also es war ja vorne irgendwie Gebreselase, Correa, so ein Duo unterwegs und dann um Bronze die Salpeter mit der überraschend starken Nazareth Veldu. Die waren ja auch immer so ein Duo, was sich gebattelt hat. War um die Medaillen war es richtig, richtig spannend. Ja.
Hast du es gerade schon erwähnt? Es war echt so ein Tempowechsellauf.
Ja, es war so ein bisschen ein Tempowechsellauf. Wahnsinn. Mal eine 3:10, mal dann eine 3:20
auf dem Kilometer. Ein Kilometer war auch 3:40. Also, ja. Wenn das
alles. Hat natürlich so ein bisschen mehr Profil auch zu tun.
Klar, aber es war schon ungewöhnlich auf jeden Fall.
Nicht sehr. Aber war eigentlich ein sehr spannendes Rennen. Ja,
so. Konnte man sich anschauen.
Schade war, dass die Laura Hottenrott im Vorfeld die einzige deutsche Starterin sein wollen und können, dass die im Vorfeld Corona bekam. Die war todtraurig, konnte man verfolgen, kann man ja auch nachvollziehen.
Gab dann keine Möglichkeit für sie zu starten, offensichtlich. Ja.
Also fester Drücker für Laura. Hätte sie sich sehr verdient, finde ich. Bei Männern, genauso wie bei den Frauen, am Schluss richtig, richtig schnelle Zeiten rausgekommen.
Ja, aber ein Riesenfeld, was erstmal zusammen losstiefelte.
Tatsächlich.
Also, sehr cool.
Am Schluss sind auch 19 Läufer unter 2:10 geblieben. Also das ist einfach bei einer Meisterschaft, internationalen Meisterschaft, eher ungewöhnlich. Die erste Hälfte wurde in 64 Minuten oder 64:08 genau durchgelaufen. Da kann man sich jetzt also auch ausrechnen, wenn die Siegerzeit am Schluss vom Tamirat Tola 2:05:36 war, dass nochmal hinten raus Gas gegeben wurde. Es gab einen Kilometer in 2:43, den 34. Hat der Tola gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja,
da wollte er mal weglaufen. Hat er dann auch geschafft dadurch?
Ja, also der Tamirat Tola und der Musinet Yeremev, der am Schluss dann Zweiter wurde in 2:06:44, sind irgendwie inzwischen auch gestanden, die äthiopische Marathon-Heroen. Also die haben schon einige Schlachten geschlagen und eigentlich bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften immer performt, beide. Warte mal, das Letzte, was Tola, Bestzeit, glaube ich, 2:03:30 oder 39, Amsterdam gewonnen, war jetzt aktuell, letztes Jahr. Berlin?
Jetzt wieder?
Läuft er jetzt Berlin? Nein. Doch, nach der WM jetzt nochmal Berlin.
Ich glaube, das habe ich
Nein, Adola. Das ist der Adola. Ja. Nein. Gut. Nein, Eliud Kipchoge gegen Gui Adola.
Das hatte ich so abgespeichert. Ja, ich hatte, gut, das war mein Kopf gerade. Ja. Nee.
Genau, dann Bronze nach letztem Jahr olympischer Bronze wieder an den Belgier Bashir Abdi in 2:06:48. Auch cool. Also, guter Mann. Leider nicht der Favorit für die EM, weil man kann nicht 4 Wochen später wieder einen Marathon rennen. Der EM-Marathon ist ziemlich offen. Also da kommen wir ja gleich drauf. Ja. Haben wir jede Menge aussichtsreiche deutsche Starter und Starterinnen. Vielleicht besprechen wir das gleich. Was ich noch spannend fand, war, dass der viertplatzierte Cameron Liban, glaube ich, spricht er sich aus Kanada, 2:07:09 kanadischen Rekord lief in einem WM-Rennen.
Das ist echt krass. Und der hat ein richtig starkes Ende, weil der hat da, glaube ich, auf den letzten 2-3 Kilometern ganz, ganz viele Kenianer, Äthiopier, die da quasi so langsam starben, hat er einkassiert. Und ja, das war schon auch krass.
So gut.
War auch, glaube ich, so ein bisschen überraschend. Ich glaube, die Kameras haben gar nicht eingefangen und dann zack, war im Ziel.
Ja. Also ja, schon cool. Genau, kam hinten raus. Ja, und Tom Gröschel habe ich gelesen, habe ich gehört, war zufrieden, lief 2:14:56, hatte sich das Rennen irgendwie sehr gut eingeteilt.
Ja, Einziger deutscher Starter,
genau, hatte sich sehr bewusst für Eugene entschieden und gegen die EM, wollte unbedingt auch mal in Eugene, dem Mekka des Laufsports, auch mal gerannt sein, hat sich da sehr achtbar geschlagen, finde ich. Also definitiv war noch bei der Hälfte weit, also irgendwie Mitte 50. und am Schluss, wie gesagt, 43. Das ist
2:14:56.
Ja. Gut.
Hatte sich so das Ziel gesetzt, unter die ersten 50 zu laufen.
Ja.
Und ja, geschafft von daher.
Ganz witzig war, auf wen ich achtete und das gar nicht mitbekommen hatte, war natürlich der Brite, der Chris Thompson, der hatte sich ja qualifiziert, so in seiner zweiten Karriere und ist dann gar nicht gestartet, und weil der hat kein Visum bekommen. Also das gab es ja auch. Ach,
das habe ich mitbekommen, ja, stimmt.
Ja, scheinbar gab es das mehrfach, dass die Visa-Probleme hatten, in die USA zu kommen, Athletinnen oder Athleten.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Und das war bei ihm eben auch so. Der ist irgendwie nicht, der kam nicht rein.
Brauchen Briten jetzt ein Visum?
Sicherlich, also der ist da gescheitert. Ist, weil ich hatte dann so bei der Starterliste, ja, alles klar. Und dann im Rennen dachte ich, wo ist der denn? Ja,
nee,
mag gut. Ich das später mitbekommen. Bei den Frauen und Männern Europameisterschaften haben wir ja ganze Teams aus deutscher Sicht am Start. Ich total happy.
Voll besetzt, 2x6.
Ja, genau.
6 Starterinnen, 6 Starter.
Und du hast von einigen auch WhatsApp-Nachrichten gekriegt, was sie sich so vorstellen. Richtig, die Schöneborn Twins.
Ja, habe ich. Genau, fangen wir mit den Frauen an. Ja. Also ich habe ich war in St. Moritz am Wochenende und habe dort mit Christina Händel gesprochen und mit Deborah und Rabea Schöneborn, die ja alle drei den Marathon laufen werden bei der EM und sich jetzt darauf eben noch vorbereiten.
Ergänzen wir noch, außerdem zum Team gehört die Katha Steinruck.
Genau.
Dominika Meier und Miriam Dattke.
Genau, dann haben wir 6. Genau.
Ja.
Und wollen wir uns einfach mal von Christina was anhören?
Ja, unbedingt.
Sie war bislang kroatische Staatsbürgerin, ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, seit letztem Jahr deutsche Staatsbürgerin und hat jetzt erst vorletzte Woche erfahren, dass sie bei der EM wirklich starten darf, dass das Startrecht jetzt ihr erteilt wurde.
Genau, weil sie schon mal international
für
Kroatien gestartet war, muss das der kroatische Verband.
Ja. Wobei der kroatische Verband und der deutsche Verband, die waren sich, glaube ich, relativ schnell einig, nur World Athletics hat jetzt so lange gebraucht. Es lag wohl am Weltverband. Aber es ist alles geklärt und sie ist dann auch jetzt erst jetzt vor kurzem eben ins Höhentrainingslager angereist und ist da jetzt im DLV Pre-Camp eben vor der EM.
Das nennt sich DLV Pre-Camp?
Das nennt sich DLV
Pre-Camp. Wo, in St. Moritz?
Ja.
Ich dachte, das Pre-Camp ist dann in Erding bei München.
Ja, vielleicht ist das jetzt auch das Pre-Camp vor dem Pre-Camp.
Okay.
Auf jeden Fall sind da ganz viele DLV-Läuferinnen und Läufer untergebracht. Nicht alle, witzigerweise. Also manche haben auch gesagt, nee, ich bleib zu Hause, wie Richard eben, oder Amanal und Hendrik trainieren weiterhin in Kenia. Reisen erst kurz vor dem Rennen nach München an. Also es ist so ein bisschen komisch, dass die nicht zusammen untergebracht sind. Christina ist auch nicht in der gleichen Unterkunft wie Debbie und Rabea. Es ist alles so ein bisschen verteilt.
Spricht gegen die Organisation des Verbandes.
Niemand ist vor Ort vom Verband. Es gibt diese Woche auch kein Physio. Letzte Woche war ein Physio da, diese Woche ist wieder keiner da. Es ist irgendwie...
In St. Moritz jetzt.
Ja, genau.
Du warst gerade da.
Genau, ich war gerade da und habe das so ein bisschen miterlebt und fand es interessant, dass die Athleten und Athletinnen vor Ort nicht wussten, wer jetzt gerade da ist, wer noch kommt, wer wann wieder fährt. Es ist alles so ein bisschen durcheinander. Es gab eine Liste, wo Leute drauf standen, die sich gar nicht für die EM qualifiziert haben. Also es ist alles, egal. Auf jeden Fall habe ich mit eben Christina und auch mit Debbie und Rabea gesprochen. Da hören wir jetzt mal rein.
Ja.
Vielleicht sollten wir das noch sagen. Diese Aufnahmen fanden im Freien statt. Es war teilweise sehr windig. Es war eine Baustelle in der Nähe. Deswegen ist die Tonqualität nun ja. Aber auf jeden Fall hier die Worte von Christina Händel.
Ich denke eher, dass es Meisterschaftsrennen geben wird. Hitze kann es sein, aber ich denke, dass es jetzt momentan Hitzewelle gibt. Und dass es dann bei den Meisterschaften eigentlich angenehme Temperatur werden, vor Marathon und lange Strecke. Aber ich denke, Bestzeit wird das bei den Meisterschaftsrennen nicht, weil das immer irgendwie so Fatlek-Rennen oder Steigerungsrennen wird bei den Meisterschaften. Und so habe ich mich auch jetzt in den letzten Wochen vorbereitet und jetzt noch einige Wochen, also 3 Wochen sind noch. Und eigentlich will ich auf jeden Fall vorne mitspielen, solange es geht, auch wenn es geht, um die Medaille kämpfen. Und ich denke auch, dass wir als Team ganz gute Chancen haben, um die Goldmedaille zu gewinnen.
Ja, genau. Also
ja, spannend, dass sie tatsächlich, fand ich jetzt spannend, dass sie so optimistisch ist und sich durchaus auch zutraut, in den Medaillenränge zu laufen.
Ja. Bestzeit ist 2:27:29, ist sie gelaufen eben in Hamburg. Erst jetzt, die EM wird ihr dritter Marathon, also sie ist noch relativ neu dabei, ist letztes Jahr in Essen ihren ersten, 2:27:30, in Hamburg eben eine Sekunde Bestzeit gelaufen. Ja, also traut sich auf jeden Fall noch deutlich mehr zu, hat man im Gespräch gemerkt und ja, hat sie jetzt auch so geäußert. Das
wird auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja. So ein positiver Optimismus ist gut. Die Favoritin ist wer? Ja, sehr wahrscheinlich Nienke Brinkmann.
Die habe ich auch ganz kurz in St. Moritz gesehen. Die war da gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Also, die ist auf jeden Fall die Favoritin, niederländische Rekordhalterin. Nicht holländische, niederländische Rekordhalterin im Marathon. Ja. Also ist in meinen Augen tatsächlich die Favoritin. Ja. Ich habe ja auch mit Debbie und Rabea gesprochen. Vielleicht spielen wir das jetzt hier nicht noch ab. Aber die haben sich ähnlich geäußert wie Christina, dass sie erstens fit sind und dass sie tatsächlich in der Mannschaftswertung sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen.
Genau, das ja muss so man erwähnen. Es gibt eine Mannschaftswertung
bei der EM. 6 Starterinnen, die 3 schnellsten Zeiten führen eben zu einem Gesamtergebnis und dann wird geschaut, welche 3 Nationen stellen die schnellsten 3 Läuferinnen und da haben wir tatsächlich Chancen.
Und nicht nur bei den Frauen, sondern um auch zu den Männern zu kommen, auch bei den Männern, die deutschen Starter sind Amanal Petros, Richard Ringer, Simon Boch, Henrik Pfeiffer, Johannes Motschmann und Konstantin Wedel, so ist es momentan.
Ja.
Die, wenn sie tatsächlich alle in Topform sind, vor allen Dingen ihr bester Mann, Amanal Petros, auch Medaillenchancen als Team haben und Amanal eigentlich auch im Einzel. Ich setze da jetzt mal ganz auf den Schweizer Tadesse Abraham. Ich hoffe, dass der Gold holt. Also ich hoffe natürlich, dass Amanal Gold holt, aber ich mag Tadesse.
Sind schon die beiden Favoriten auf den Titel, oder?
Ich glaube, also da ist auch das Rennen recht offen.
Läuft Sondre Mohn, der Norweger?
Das könnte sein. Bin ich jetzt Kunert noch, der Belgier.
Stimmt.
Bestimmt ein heißer Favorit. Ja. Also es ist ein sehr offenes, spannendes Rennen.
Genau. Wird auch spannend sein, wie es wird. Ne? Wird es ein Meisterschaftsrennen, wo viele erstmal zusammen starten oder wird es halt direkt schnell?
Ich bin eher nicht spannend. Schnell, weil wir hatten es ja ganz, ganz am Anfang gesagt, die Startzeit liegt am späten Vormittag. Es ist zu befürchten, dass da im August dann auch hohe Temperaturen in München herrschen werden. Das würde natürlich tatsächlich sich auf die Zeiten extrem auswirken. Gab im Vorfeld viele, ich glaube, wir haben es auch schon mal in irgendeinem Podcast bestimmt besprochen, viele Diskussionen, auch speziell von den deutschen Läuferinnen und Läufern angetrieben, die Startzeit doch zu verändern. Noch im Moment gibt es noch immer Initiativen. Ich habe bei Richard gesehen, der versucht nochmal.
Gestern nochmal was gestartet.
Alles genau, dass der Europäische Verband die Startzeit verändert. Die zeigen sich da aber momentan noch wahnsinnig wenig flexibel. Man spielt da natürlich so ein bisschen man spielt mit der Gesundheit der Athletinnen und Athleten. Das ist eigentlich so das Fatale. Und das finde ich komplett nachvollziehbar, dass die gerade Amok laufen und sagen, warum müssen wir in die Mittagshitze reinlaufen? Ja, kann ich komplett nur unterstützen. Ich fände es absolut sinnvoll, die Startzeit zu verschieben, zu verändern.
Wobei man, wenn es nicht um Zeiten geht, und es ist einfach Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, kann man ja schon sagen, alle laufen unter den gleichen Bedingungen, dann werden die Zeiten zwar langsamer, aber spielt da die Gesundheit wirklich so eine Rolle?
Also
ist das
so? Wenn du bei 35 Grad 42 Kilometer in einem Meisterschaftsrennen laufen musst und alles geben willst, ach, du kennst, wir kennen ja schlimme Bilder auch von Top-Athletinnen und Top-Athleten, angefangen von Los Angeles 1984. Also nee, können wir uns sparen, ist keine Werbung für den Marathonsport und braucht es nicht.
Ja.
Also ich fand den Einwand ganz gut von Katar, die mir im Vorfeld so sagte, also die Leute, die sich tatsächlich für Marathon interessieren und an die Strecke gehen, die gehen auch morgens um 8 an die Strecke. Ja. Die brauchen es nicht.
Ich glaube auch weniger, dass vor Ort die Zeit eine Rolle spielte, also was die Zuschauer vor Ort anging, sondern wahrscheinlich irgendwelche TV-Zeiten, dass das die größere Rolle spielte. Gut, es wird sich wahrscheinlich nichts ändern, würde mich zumindest wundern, wenn die Petition da, die jetzt Richard nochmal gestartet hat, irgendwie fruchten würde. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Wird auf jeden Fall spannend.
Du hast noch O-Töne.
Ich habe noch O-Töne. Ich habe in St. Moritz auch mit Johannes Motschmann gesprochen, der aus einer Corona-Infektion kommt, Ende Juni nicht ganz so fit ist derzeit. Also hat ein Auf und Ab jetzt im Training in den letzten Wochen gehabt. Mal gute Einheiten, mal schlechte Einheiten. War bis vor kurzem wenig optimistisch, ob er überhaupt starten kann. Jetzt hat sich so langsam gewandelt. Jetzt sieht er doch große Chancen, starten zu können. Und hat jetzt tatsächlich auch gestern erst eine sehr, sehr gute Einheit in der Höhe gemacht. Von daher, glaube ich, wird das klappen bei ihm. Und ich habe dann noch eine Sprachnachricht von Hendrik Pfeiffer bekommen, direkt frisch aus Kenia.
Ach, hau mal raus.
Hier hören wir uns die einmal an.
Hallo Henning und hallo liebes Runner's World Team. Ich bestelle euch hier liebe Grüße aus Kenia, aus meiner mittlerweile zweiten Heimat. Ich bin ja allein dieses Jahr schon fast 5 Monate jetzt oben gewesen, bis August. Also mehr Zeit hier oben verbracht als in Deutschland selbst. Ja, es ist dieses Mal eine etwas schwierigere Vorbereitung als jetzt im Frühjahr, wo ich mich auf den Hannover-Marathon vorbereitet habe, der dann auch sehr gut lief mit dem deutschen Meistertitel. Jetzt leide ich leider unter den Nachwirkungen von Corona. Ich hatte es ja im Juni gehabt und diesmal habe ich halt wie ich dieses Long-Covid-Syndrom und das macht mir schon echt zu schaffen. Ich habe zwar ganz akzeptable Umfänge, aber es fehlt immer so an allen und Ecken und Enden ein bisschen. Und das beschäftigt mich hier ein bisschen und hoffe, dass ich das jetzt noch in den letzten Wochen bis zur EM zumindest ganz wegbekomme, dass ich da körperlich bei 100% bin. Aber es hat schon jetzt die Vorbereitung geprägt, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ärgerlich, ne, weil man selber nicht viel dagegen tun kann. Wenn man es hat, dann hat man es. Und manchmal kann man das schnell abschütteln, aber in meinem Fall dauert es dann jetzt wieder einige Wochen länger. Und dementsprechend bin ich hier bei den gleichen Geschwindigkeiten, die ich im Frühjahr gemacht habe, mit einem deutlich höheren Puls unterwegs. Und das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade, ne, weil ich natürlich in München bei 100% an der Startlinie stehen will. Und wir haben uns ja viel vorgenommen. Dabei bleibt es auch. Ne. Wir wollen natürlich immer noch mit der Mannschaft um die Medaille rennen. Aber ich muss mich jetzt ordentlich strecken, um die Form zu erreichen, die ich in Hannover hatte, also die 2-10er-Form. Es hängt eben ab von Tag zu Tag. Ne? Also jeder, der dieses Corona schon mal hatte und dann eben hinterher diese Phase hatte, wo es einem noch ein bisschen eher nachhängt, der kennt das. Es ist sehr, sehr schwankend. Du hast mal einen Tag, der ganz gut geht, wie sonst auch, und dann wieder so einen Tag, der wirklich ein Totalausfall ist. Ich hatte es ja auch letztes Jahr schon einmal gehabt, da ist es mir ähnlich ergangen. Und es zieht sich dann einfach und das ist immer sehr blöd. Ne? Wir haben es jetzt bei der Weltmeisterschaft ja auch gesehen, dass einige Leute davon betroffen waren. Bei denen hat es natürlich dann auch Auswirkungen gehabt. Und ich arbeite jeden Tag jetzt hart dafür, das abzuschütteln. Ich mache meine Umfänge, meine Dauerläufe und versuche dann eben jeden Tag aufs Neue zu bestreiten. Aber es gibt dann eben immer schon mal richtig einen auf den Deckel, muss man dann schon ganz ehrlich sagen. Und deswegen bin ich zwar immer noch optimistisch, aber ein bisschen gedämpft optimistisch und werde jetzt gerade in den letzten Wochen dafür kämpfen, dass ich zumindest diese Müdigkeit, die einen dann immer so ein bisschen auf den Schultern liegt, aber ganz abschütteln kann. Und dann freue ich mich trotzdem auf da ein mega cooles Event in München. Ich bin hier mit den anderen Jungs auch vor Ort und gerade auch in Ammanal, der ist in einer sehr, sehr guten Verfassung. Deswegen, glaube ich, können wir da mit breiter Brust hinfahren, werden dann ein starkes Team haben und ich werde da meinen Teil zu beitragen.
So, das war die Analyse von Hendrik Pfeiffer.
Cool, ja, okay. Sehr ehrlich.
Genau, auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Und krass, dass es jetzt schon zum zweiten Mal Corona hat. Und dass er jetzt schon zum zweiten Mal Corona hat, ist natürlich nervig. Und dass er dann auch zum zweiten Mal so länger irgendwelche Symptome hat, die ihm vom richtigen Training abhalten, ist natürlich übel. Aber gut, wahrscheinlich wird es jetzt noch ein bisschen besser mit der Zeit. Sind noch 3 Wochen jetzt, knapp, bis die EM startet am 15. August, am 15. August ist auf jeden Fall der Marathon, ich glaube, dann startet auch die EM. Also, wenn der Podcast rauskommt, haben die Athletinnen und Athleten noch knapp 2,5 Wochen, die sie trainieren können. Ja, auf jeden Fall wird spannend. Und auch er sagt, Kampf um die Medaille ist auf jeden Fall realistisch. Denken wir ja genauso. Also
im Team.
Genau, im Team.
Genau.
Sowohl die Frauen als auch die Männer haben da gute Chancen.
So, zum großen Finale. Die 3000 Meter Hindernis. Männer und Frauen, zwei extrem unterschiedliche Rennen. Die Frauen hatten wahnsinnig hohes Anfangstempo.
Es gab doch mehrere Rennen. Vorläufe, Finale.
Entschuldige bitte, natürlich. Es gab Vorläufe, in denen wir natürlich deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. Darauf wolltest du hinaus.
Wolltest du jetzt direkt mit dem Finale anfangen?
Ja, ich wollte direkt mit dem Finale
anfangen. Und gewonnen
hat. Entschuldige bitte. Ja, wir beginnen mit den Frauen natürlich. Lea Meyer hat sich sehr gut verkauft im Vorlauf. Ja, trotz. Warum guckst du jetzt so
skeptisch? Hey, alles gut.
Es ist 39 gelaufen. Ich finde es sehr, sehr achtbar.
Ja.
Trotz einigen Problemen an den Hindernissen.
Naja, eigentlich nur einem großen Problem. Sie hat, glaube ich, direkt beim ersten Wassergraben einfach so ein bisschen die Kontrolle über ihren Körper verloren, ist voll mit dem Knie, mit dem Schienbein gegen den Balken und hat dann einen Körper in den Wassergraben gemacht.
Ja.
Sah spektakulär aus und sie ist danach wie ein begossener Pudel dem ganzen Feld hinterhergerannt. Voll gepumpt mit Adrenalin, lief sie dann auch, glaube ich, wieder so wirklich in die Mitte vor. Und ja, gut, das hat natürlich dann Kräfte gekostet, die ihr am Ende gefehlt haben. Aber ja, spannender Auftritt auf jeden Fall.
Ja, 39 mit Sturz ist schon richtig gut.
Wollen wir sie direkt mal kurz zu Wort kommen lassen?
Oh ja, ach so, du hast sogar von ihr...
Lea Meyer hat auch was geschickt.
Meine Güte.
Ja, ist übrigens ganz spannend, wie sie diesen Sturz in den Wassergraben bezeichnet in ihrer Nachricht. Finde ich zumindest sehr unterhaltsam. So.
Ja, die WM verlief für mich doch irgendwo eher enttäuschend. Ich bin da mit einer sehr guten Form angereist und habe mich auch bereit gefühlt, ein tolles Rennen zu zeigen. Nach knapp 400 Metern war ich dann leider einen kurzen Moment nicht konzentriert und nicht mutig genug und bin dann gestürzt. Ich habe das Rennen noch zu Ende gebracht, was, glaube ich, mental auch sehr, sehr wichtig war und bin letztlich auch einfach sehr froh, dass mein Körper keine größeren Verletzungen davongetragen hat. Jetzt hoffe ich, dass ich in den kommenden Tagen wieder voll ins Training zurück einsteigen kann, um dann die finalen Vorbereitungen für München einzuläuten. Ich werde mich jetzt die nächsten 3 Wochen bis München dann noch in St. Moritz in der Schweiz aufhalten, in der Höhe, um da irgendwie mir noch den letzten Feinschliff zu holen und freue mich dann auf die EM einfach, weil ich weiß, dass ich momentan in einer guten Form bin, die ich auch gerne einfach nochmal zeigen möchte. Ich glaube, dass ich noch eine persönliche Bestleistung laufen kann und hoffe halt auf einen Rennverlauf, der das auch hergibt. Letztendlich geht es aber erstmal darum, die Vorläufe gut zu überstehen und sauber auch dieses Mal zu überstehen. Und dann im Endlauf halt irgendwo mein Potenzial zeigen zu können, was sich jetzt irgendwie dieses Jahr im Training oft genug angedeutet hat, würde ich halt einfach gerne nochmal auf die Bahn bringen. Und ich glaube, dass das halt einfach in einer sehr guten Zeit enden kann. Wofür das dann letztendlich reicht, wird man sehen. Das Hindernisniveau ist momentan in Europa auch einfach sehr, sehr hoch. Was wunderbar ist, was auch irgendwo den Rahmen bietet, eine schnelle Zeit zu laufen. Und darauf hoffe ich. Und dann werde ich sehen, inwieweit ich da mitlaufen kann und wofür das nachher letztendlich reicht.
Stark, sehr gut. Ja, dann drücken wir die Daumen für die EM. Da wird sie mit Sicherheit eine gute Rolle spielen können. Ja. Ohne Sturz kann die auch.
Sturz finde ich übrigens etwas untertrieben für diesen beinahe katastrophalen Unfall. Aber sie scheint es ohne Verletzungen überstanden zu haben. Also es sah wirklich böse aus. Also sowohl das Knallen gegen das Hindernis, als auch dann dieses Kopf über da rein, einmal den Rücken komplett überstreckt. Also,
Ja. Die andere deutsche Starterin, unsere Gesa Krause, hatte man im Vorlauf den Eindruck, ist auf den Punkt fit, hatte ja eine schwere Saison, man hat ganz wenig von ihr gehört, was sicherlich Gründe hatte, die sie jetzt nicht so jedem unbedingt mitteilen wollte, ist dann aber 9:21 im Vorlauf gelaufen, hat sich qualifiziert fürs Finale. Ich muss zugeben, ich dachte, okay, wie
ganz knapp immer über, zuletzt. Ganz knapp über die Zeit auch nur. Ne? Ich glaube, sie war die
über
letzte,
die Zeit.
Vorletzte, die es geschafft hat über die Zeit. So ein bisschen mitgefiebert dann beim zweiten Vorlauf.
Aber dann im Finale, um aufs Finale dann zu kommen, war ist sie tatsächlich nur, weil es auch eine WM war, durchgelaufen. Sie hatte einfach echt keine Chance in dem Rennen, wo man eben auch sagen muss, dass die am Anfang im Weltrekordtempo losgelaufen sind. Also es wurde von Anfang an richtig, richtig Gas gegeben. von unter anderem von der Nora Geruto, die am Schluss auch in 8,53, also ein neuer WM-Meisterschaftsrekord in 8,53 gewonnen hat. Es war ein sehr, 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 sehr schnelles Rennen. Jetzt, weil wir eben über den Sturz von der Lea gesprochen haben, die Geruto geht ja dann über den Wassergraben ohne Balkenberührung, ne? So wie das so mancher kenianische Mann auch macht. Und hat ja diese typisch kenianische Hindernistechnik, also nicht vorne anziehen, das Bein ausstrecken, sondern zieht das vordere Bein unter den Körper, so winkelt sie so ein bisschen ab. Also es sieht immer wahnsinnig gefährlich aus, aber es scheint so in der, also für die sehr ökonomisch zu sein. Ja. Und hat das Rennen im Grunde auch entschieden, indem sie auch über den letzten Wassergraben ohne Kontakt ging und damit direkt zwei Meter Vorsprung hatte und aus dem Wassergraben raus praktisch dann nicht mehr zu holen war.
Zeigt einfach auch wieder, dass es diese eine ideale Technik dann im Zweifel nicht gibt. Also es gibt einfach Athletinnen und Athleten, die mit einer erstmal nicht richtigen Hindernistechnik oder Hürdentechnik dann trotzdem Meter gut machen an den Hindernissen. Es ist auf jeden Fall spannend. Also das, man sagt ja eigentlich immer, die Afrikanerinnen und Afrikaner haben eine falsche Technik an den Hindernissen. Aber ja, trotzdem sind sie damit unglaublich schnell und entscheiden dann doch nicht nur über das läuferische Vermögen.
Also speziell jetzt bei der Geruto siehst du eigentlich, dass sie an jedem Hindernis ein bisschen in Stress ist. Mhm. Also tippelt mal, trippelt mal und so. Und nie mit rechts, links sauber drüber gehen.
Aber sie verliert nicht zwei Plätze.
Nee, das tut sie nicht, aber ich glaube, es kostet Kraft. Also ich würde behaupten, wenn sie eine gute Technik hätte, wäre sie sehr, sehr viel schneller.
Ja, aber gut.
Ich bin gespannt, ob sie zur EM dann in der Form ist, wie wir sie sonst bei großen Meisterschaften kennen. Ich würde es ihr wahnsinnig wünschen. Ja,
das Finale war schon dann wieder echt ein Schritt zurück. 9,52,
letzte geworden.
Ja,
da ist sie einfach durchgelaufen, der WM zuliebe. Ja. Also, ich glaube, in jedem anderen Rennen wäre sie da rausgegangen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, gut. Aber genau, hat einfach nicht das Jahr, das sie hat. Und sonst haben sie und ihr Trainer Wolfgang Heinig sein immer geschafft, so auf dem Punkt wirklich fit zu sein. Ja. Mit schlechten oder überschaubaren Läufen war ja häufiger mal der Fall, denn so im Winter, im Frühjahr und dann beim Höhepunkt hat es dann geklappt. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das nichts.
Warten ab! Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich hoffe noch auf die EM. Ja. Bei Männern gab es auch zwei deutsche Starter. Der Karl Bebendorf lief Saisonbestzeit, 8,25. Wurde Achter, kam leider nicht in den Endlauf. Und der Frederik Ruppert, der eigentlich in diesem Jahr einen richtigen Sprung gemacht hatte, eine 8,15 gerannt ist, war in seinem Vorlauf chancenlos in 8,45. Finale war ganz anders als bei den Frauen, war eher ein Bummelrennen, war ein taktisches Rennen. Hinten raus hat dann der Olympiasieger Soufiane El Bakkali aus Marokko das Ding am letzten Wassergraben auch entschieden. Also da kam er einfach am besten drüber, kam aus dem Wassergraben raus mit einem kleinen Vorsprung, hat den noch nicht mehr abgegeben. Ist der erste Nicht-Kenianer, der über die Hindernisse Weltmeister wird. Vorher gab es nur kenianische Weltmeister. Ja. Dasselbe war letztes Jahr bei den Olympischen Spielen. Hat er auch gewonnen, war auch der erste Nicht-Kenianer, der eine olympische Goldmedaille über 3000 Meter Hindernis gewonnen hat. Also es war eigentlich gesetzt, dass die Kenianer da vorne sind. Da kam es übrigens ja zu dem kuriosesten Bild der WM. Der Kameramann, auf der Laufbahn stand, auf Bahn 2.
Der hat den Dreisprung gefilmt, ne?
Ja, genau. Und das Feld der 3000 Meter Hindernisläufer nicht sah und die um ihn rum so laufen mussten.
Aber wenn ich habe mir die Bilder, die Videos und Bilder, die es dann davon gab, angeschaut und dachte, okay, da muss es ja Empörung in der Gruppe geben. Nee, ich glaube, es hat nur einer irgendwie den Mund auf und geschrien.
Die haben es sehr gut gemacht. Die sind auseinandergegangen und
wieder die Traube zusammen. Ist einfach um diesen Kameramann rumgelaufen. Also, aber absurd. Ja. Also ganz absurd, dass der nicht mitbekommen hat, dass der gerade gelaufen wird. Also komisch.
Ja, für mich so ein bisschen symbolisches Bild für diese WM. Da ist einiges nicht so gelaufen, wie es laufen sollte, aber es wird bei der EM alles besser.
Ja, mal gucken, cool. wer da im Weg steht.
Sehr cool, ich freue mich drauf.
Vielleicht stellt sich auch irgendwer, legt sich in den Wassergraben.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, ein Ritt durch WM und EM Ja, also mir geht es so, das ist jetzt für mich der Abschluss. Ich hoffe, es geht allen, die uns zuhören, genauso. Von denen werden die wenigsten Topläuferinnen und Topläufer sein, aber mir geht es so, ich gucke mir das dann an und dann gehe ich raus und laufe in einem Tempo, was langsamer ist als das der Topläufer beim Warmlaufen und fühle mich aber trotzdem gut irgendwie. Mich inspiriert das, mich motiviert das, mich macht das so richtig an, diese Rennen mir anzugucken. Ich erfreue mich da an den Leistungen, an deren schönen Laufstil, Laufökonomie und übertrage das so auf mich, obwohl ich es natürlich nicht annähern kann, wie die motiviert nicht mich mehr. Das. Und so sollten das da draußen die anderen auch machen. Und sowieso, wenn ihr irgendwo Möglichkeiten habt, geht zum EM-Marathon, die Läuferinnen und Läufer anfeuern.
Naja, und ins Stadion auch.
Und Stadion sowieso. Ja.
Hast du eigentlich mitbekommen, wie so die Resonanz war? Also wie viele Leute sich das angeschaut haben hier, die deutschen Streams? Nein, also ARD, ZDF hat ja eigentlich wirklich alles übertragen.
Leider gar nicht. Ich befürchte, es war katastrophal, weil es natürlich auch mitten in der Nacht war. Also.
Ja. Aber ich fand es trotzdem gut. Hier und da fand ich komisch, dass man dann manche Rennen dann doch nicht mehr in der Mediathek fand. Also das 5000 Meter Männerrennen habe ich bislang nicht gefunden beim ZDF oder bei der Sportschau. Keine Ahnung warum. Manche Rennen waren dann direkt auffindbar. Aber ansonsten fand ich die Übertragung schon gut. Also man konnte alles verfolgen. Ich habe mir auch viel angeguckt. Zu viel wahrscheinlich.
Ich habe mir auch alles im Nachhinein angeguckt, aber nur ganz weniges, ganz wenig tatsächlich live. Mhm. Also die irgendwie sind bei mir die Zeiten auch vorbei. Früher wäre ich dafür jede Nacht aufgestanden. Aber
da muss schon der Sohn nach Hause kommen.
Da muss der Sohn nach Hause kommen, mich wach machen, dass ich mir... Ja. Die 800 Meter. Ja,
das wird bei der EM ein bisschen einfacher. Das können wir während der Arbeit laufen lassen. Durchgängig. Freue ich mich drauf. Wobei, nee, die Abendsession ist ja dann, da sind wir dann schon zu Hause.
Nee, da bleiben wir hier.
Machen wir eine EM-Party?
Ja.
Auf unserer Dachterrasse hier?
Mit eisgekühlten Getränken.
Sehr schön. Machen wir. Finde ich, klingt nach einem Plan.
Cool.
Wir hoffen, dass diese Folge euch mindestens ein bisschen Spaß gemacht hat und vielleicht seid ihr ja jetzt auch noch motivierter, selbst rauszugehen und zu laufen. Bis die EM beginnt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also raus mit euch, viel Spaß beim Laufen und dann auch viel Spaß am Bildschirm, wenn ihr vielleicht die EM verfolgt. Verfolgt auch uns sehr gerne, abonniert unseren Podcast. In 2 Wochen geht's hier dann weiter mit der nächsten Folge.